Dieses Urteil wird weltweit Beachtung finden, denn es ist auch eine Kampfansage an alle Kriegsverbrecher. Die Botschaft ist ganz klar. Egal wo auf der Welt ihr untertaucht, ihr könnt für eure Taten bestraft werden.
Das waren die wahren Worte der ZDF-Rechtsreporterin Sarah Tacke, vergangene Woche live vom Oberlandesgericht Koblenz. Und dieses Urteil, das einen Warnschuss an alle Kriegsverbrecher und Folterer sendet, beschäftigt uns auch heute hier in Folge 193 des FAZ-Einspruch-Podcasts, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Corinna Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist außerdem
Pia Lorenz, freie Journalistin und Anwältin aus Köln. Moin.
Genau. Dieser Podcast geht übrigens inzwischen fast ausschließlich auf Höreranregungen zurück. Das wollte ich bei dieser Gelegenheit mal sagen. Ja. Inzwischen bekommen wir so viele Hinweise, dass wir locker 2 Stunden füllen könnten. Und dafür herzlichen Dank. Ja, gerne weitermachen. Und deshalb hier vielleicht nochmal die E-Mail, unter der man uns erreichen kann. Das ist nämlich ganz einfach einspruchpodcast@faz.de. Was wären wir ohne Sie, ohne euch? Dann starten wir also jetzt mit dem Themen. Wir beginnen also mit einem Schwerpunkt zum besagten Prozess. Das Oberlandesgericht Koblenz hat den syrischen Geheimdienstmitarbeiter Anwar R. zu lebenslanger Haft verurteilt, und zwar wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, Mord, Folter, schwerwiegender Freiheitsberaubung, Geiselnahme, Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Das war wirklich ein gruseliger Fall, den ich mit dem Menschenrechtsanwalt Fritz Streif besprechen möchte. Er hat diesen 2 Jahre dauernden Prozess intensiv mit einem Podcast begleitet, für den ich hier auch gleich nochmal eine Hörerempfehlung aussprechen möchte. Er heißt nämlich Branch 251, also Branch 251. Warum? Dazu kommen wir gleich. So, und dann wird es ein bisschen nüchterner, Pia, ne?
Da wird es auch etwas profaner, trotzdem aber total wichtig. In der vergangenen Woche, quasi während wir die letzte Folge aufgezeichnet haben, hat der BGH zu Gewerbemieten im Lockdown entschieden. Und in der Kategorie Was kommt, war natürlich Anfang der Woche ein ziemlicher Knaller, dass das jetzt schon kam. Der Paragraph 219a Strafgesetzbuch wird abgeschafft, also das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche.
Also, und dann gibt es noch einige Hörermails und ein paar Nachträge. Und da wollen wir eine besondere Aufmerksamkeit auf die Änderungen beim genesenen Status und beim Impfstatus lenken. Die werden seit einigen Tagen heftig diskutiert, vor allen Dingen auf Twitter. Und dann hast du uns noch ein gerechtes Urteil mitgebracht, Pia, ne?
Ein relativ schönes gerechtes Urteil, wenn auch möglicherweise mit sehr ernstem Hintergrund. Mhm.
Wunderbar, also dann legen wir doch mal los.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Wir beginnen den Podcast diesmal gleich mit unserem Schwerpunktthema, denn das hat es in sich. Sie haben es gleich zu Anfang des Podcasts gehört. Wir schauen auf ein Verfahren, das in der ganzen Welt große Aufmerksamkeit erfahren hat. Und ich freue mich, jemanden zu sprechen, der von Anfang an sehr intensiv das ganze Verfahren verfolgt hat. Nicht nur verfolgt, sondern man kann sagen begleitet hat. Herzlich willkommen, Fritz Streif.
Hallo, schön hier zu sein.
Herr Streif, ich möchte Sie erst einmal für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen, damit die wissen, was sie erwartet. Also Sie können ja mit einer sehr ungewöhnlichen Kombination aufwarten. Sie sind praktizierender Anwalt, also Anwalt in den Niederlanden übrigens zugelassen, und gleichzeitig Podcaster, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Sie haben in Utrecht studiert, nicht nur Jura, sondern außerdem Jura und Philosophie und Mathematik, ne? Das stimmt so.
Ja, also Mathematik war ein Kurs.
Okay, ja, immerhin mehr, als ich von mir behaupten könnte.
Es war ein Liberal Arts Studium, okay. Also da konnte man alles so ein bisschen bunt durcheinander würfeln. Ja.
So, und dann haben Sie in den Niederlanden zunächst bei einer Wirtschaftskanzlei gearbeitet, bevor Sie zur Open Society Justice Initiative nach New York gegangen sind. und dann auch da für diese Organisation in London gearbeitet haben. Und jetzt sind sie in Paris und da Berater in Menschenrechtsfragen. So, und dann beginnen wir doch jetzt einfach mal ganz trivial. Worum ging es eigentlich in dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Koblenz?
Also Sie haben es schon angedeutet, es ist tatsächlich ein spezielles Verfahren. Es wurde ja auch groß in der Berichterstattung erwähnt, weil es eben weltweit das erste Strafverfahren ist gegen syrische oder ehemalige, in diesem Fall syrische Geheimdienstmitarbeiter, Regimemitarbeiter. Und zwei Angeklagte, ja, ein etwas weniger, in Anführungsstrichen wichtiger, der Iyad A., der schon im Februar letzten Jahres das Urteil bekommen hat und zu 4,5 Jahren verurteilt wurde. Und eben der Hauptangeklagte Anwar R., der jetzt gerade verurteilt wurde. Und es ging dabei um deren Rolle in einer Abteilung des Allgemeinen Geheimdienstes in Syrien. Geheimdienste werden schon geraume Zeit eingesetzt, um Dissidenz im eigenen Land zu unterdrücken. Und seit 2011, das hat jetzt die Vorsitzende Richterin in Koblenz auch nochmal klar gemacht, in der Urteilsverkündung wirklich nicht nur eben um Informationen zu erpressen von den Gefangenen, sondern tatsächlich diese Aufständigen, das sind ihre Worte, zu vernichten, also physische Vernichtung des Aufstandes. Mhm. Und die individuellen Anklagepunkte sagen eigentlich schon alles. Im ersten Falle des IADAs, ja, wie schon gesagt, etwas weniger Material, sagen wir mal so. Zwar in seiner Rolle als mehr oder weniger eigentlich Einsammler, also er war in einer Stoßtruppe, die die Demonstranten eingesammelt hat, in Minibussen dann zu der Abteilung gebracht hat und da eigentlich diesen Leuten dem Schicksal überlassen hat, das dann wiederum eben von dem Hauptangeklagten Anwar R., in einer höheren Position, nämlich der des Leiters der Ermittlungsabteilung und des Gefängnisses laut des Urteils, dafür verantwortlich war als Mittäter, wie diese Menschen dann dort behandelt wurden.
Also wir haben es hier mit jemandem zu tun, der für den Geheimdienst gearbeitet hat, für den syrischen Geheimdienst gearbeitet hat und der gleichzeitig auch zuständig war für ein Gefängnis in Damaskus, ne?
Genau, in Damaskus, und es ist relativ unglaublich eigentlich. Also dieses Gefängnis mitten in Damaskus, gelegen nahe einer großen Hauptstraße, die ins Zentrum führt, der Al-Khatib-Straße, deswegen auch der Name, der oft genannt wurde, der Al-Khatib-Prozess und eben das Al-Khatib-Gefängnis. In einem ehemaligen Wohnappartementkomplex, fünfstöckig etwa, gegenüber eines Parks gelegen. Das Gefängnis war im Kellergeschoss. Gegenüber auf der Straße gab es eine Apotheke, 50, 100 Meter die Straße runter war eine Klinik des Roten Halbmondes. Also es war wirklich mitten in der Stadt, oder ist, man muss immer wieder sagen, ist mitten in der Stadt. Das geht ja auch weiter jetzt leider heutzutage noch. Ja,
und in diesem Gefängnis sind fürchterliche Szenen passiert, sind fürchterliche Gräueltaten passiert an den Gefangenen. Sie wurden gefoltert, sie wurden unter Druck gesetzt, ihnen wurde buchstäblich das Leben zur Hölle gemacht. Und jetzt hatten wir zum ersten Mal die Situation, dass sich tatsächlich zwei Menschen, darunter eben vor allen Dingen der Gefängnisleiter Anwar, vor Gericht verantworten mussten. Das war das erste Verfahren weltweit, ne?
Genau. Man muss ja vielleicht noch dazu sagen, ne, im Fall gegen den IADA ging es um insgesamt im Endeffekt etwa 35 Fälle von Folter. In dem Fall des Anwar R. um 4000 Folterfälle, die ihm vorgeworfen wurden, und mehr als 50 Tötungen bzw. Morde, die ihm vorgeworfen wurden. Dazu kam dann auch sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen und noch eine Reihe anderer Anklagepunkte, die zum Teil eben auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und jetzt auch verurteilt wurden.
Genau, das ist ja in der Tat ein Begriff aus dem Völkerrecht. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Vielleicht zunächst einmal noch zu den Opfern. Wer waren die Leute, die da so drangsaliert wurden?
Also der Fall konzentriert sich jetzt nicht auf die letzten Jahre in Syrien, sondern wirklich auf den Anfang, den Beginn der verbrecherischen Antwort des Assad-Regimes auf den Aufstand 2011. Mhm. Also arabischer Frühling kommt an in Syrien, die Leute gehen auf die Straße, und in der Urteilsverkündung hat die Vorsitzende Richterin das nochmal sehr ausführlich auch nochmal erzählt und dargelegt und Teil des Urteils gemacht, dass eben dann die Entscheidung getroffen wurde vom Assad-Regime und dem inneren Machtzirkel, um eben mit Gewalt diesen Aufstand niederzudrücken und eben die Aufständischen, die dann einkassiert wurden und in solchen Gefängnissen wie der Abteilung 251 gefangen wurden, tatsächlich auch physisch zu vernichten. Also darum ging es. Es waren Dissidenten, es waren Demonstranten, es waren Leute, die eben im Kontext des arabischen Frühlings es sich nicht länger gefallen lassen haben, was um sie herum geschieht und Veränderungen eingefordert haben.
So, und dann war ja das Interessante, dass Anwar A., also der Mann, der hier erst angeklagt und in der vergangenen Woche auch verurteilt wurde, ja eigentlich mit dem System abgeschlossen hatte, ne? Denn er war ja als Flüchtling hier nach Deutschland gekommen. So kam die ganze Sache überhaupt für die deutsche Gerichte, denn man muss ja auch sagen, das wirkt ja auch alles ein bisschen bizarr, ne? Wir haben es ja hier eigentlich mit einem rein syrischen Sachverhalt zu tun, ne? Die Opfer sind Syrer, der Angeklagte ist Syrer. Das Ganze spielte eben in Damaskus und trotzdem haben die deutschen Gerichte hier etwas zu sagen. Vielleicht erklären Sie uns nochmal, erstens, wieso das überhaupt aufflog und warum die deutschen Gerichte zuständig sind.
Ja, die Geschichte des Anwar R. ist tatsächlich interessant und war natürlich auch Hauptbestandteil der Verhandlungen jetzt in Koblenz. Was richtig ist, also was tatsächlich festgestellt wurde, ist, dass relativ schnell, das hat auch niemand bestritten, ist natürlich, dass der Anwar R. desertiert ist Ende 2012 und als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, sogar mit Hilfe eines Visums für besonders schutzbedürftige Syrer, sich bestimmten Aktivitäten der organisierten Opposition auch angeschlossen hatte. Was nicht wirklich vom Gericht festgestellt wurde, aber auch nicht notwendig verhandelt werden muss, sind die genauen Umstände seiner Flucht aus Syrien und natürlich auch seine Motivation. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, Deserteur ist Deserteur. Es gibt Zweifel bei seiner Motivation. Es könnte auch wirklich, das wurde angedeutet vom Gericht, einfach opportunistisch gewesen sein, dass dieser Mann gesehen hat, dass das Regime möglicherweise bald fällt. Die Rebellen standen vor den Toren von Damaskus Ende 2012 und dass er einfach seine Chance anderswo gesehen hat und deswegen desertiert ist. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Andere Deserteure, wie zum Beispiel der Cäsar, der ehemalige Militärfotograf, ja, das sind Leute, die sich auch vom Regime abgewandt haben, die dann aber die Entscheidung getroffen haben, sich wirklich 100% abzuwenden und mitzuhelfen, die Verbrechen aufzudecken. Diese Entscheidung hat der Anwar R. nicht getroffen. Er hat mehr oder weniger sich eigentlich befunden in der Mitte, ist auch nie mehr wirklich rausgekommen bis zum Ende des Prozesses. Er hat zwar wieder betont, dass er sich abgewandt hat vom Regime, aber hat nie wirklich hundertprozentig kooperiert und geholfen, auch in diesem Verfahren spezifisch die Verbrechen aufzudecken. Also es ist so einfach ist es nicht.
Also eine sehr komplexe Persönlichkeit. Genau, Sie haben eben den Militärfotografen Cäsar genannt, der hier auch eine besondere Rolle spielt, weil der nämlich tausende von Fotos gemacht hat von den Opfern, dokumentiert hat, was da passiert ist, auch die Gräueltaten tatsächlich sichtbar gemacht haben. Auf seinen Fotos beruht auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Großteil der Untersuchung und der Anklage. Ist das so richtig?
Ja, das kann man so sagen, genau. Er hat eben mit den Fotos, die er wirklich unter absoluter Lebensgefahr zusammen mit einem Gehilfen namens Sami aus der Landes geschaffen hat und die dann eben den Behörden übergeben hat, hier hat er dazu beigetragen, dass diese Dinge überhaupt und die strukturelle Art dieser Verbrechen, also die Qualifikation, dass es Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, da hat er maßgeblich zu beigetragen und das hat eben Anwar R. zum Beispiel nicht getan. Mhm. Man sagt, dass er versprochen hatte damals, alle möglichen Dokumente und alle möglichen Informationen mit rauszunehmen und zu übergeben. Das hat, wenn man das so nachlesen kann, nicht stattgefunden. Also wie gesagt, es ist ein bisschen eine schwierige Nummer, aber Tatsache ist, er kam in Deutschland an als Flüchtling, wurde als solches eben vom Bundesamt für Migration und Asyl wurde er als solches in Deutschland dann auch willkommen geheißen.
Ja, akzeptiert genau. Oder hat er eigentlich einen Asylstatus bekommen, bevor die ganzen Ermittlungen begannen?
Ja, in seinem Fall, soweit wir das recherchiert haben, auf Grundlage seines Status hatte er den und war dann aber wie viele Tausende andere Syrer in Deutschland auch in einem Flüchtlingszentrum untergebracht in Marienfelde in Berlin. Und es gab dann verschiedene Stränge eigentlich, die dazu geführt haben, dass er dann im Endeffekt von einer anderen Behörde, das muss man immer wieder sagen, da gibt es natürlich auch eine Scheidung der Machten zwischen dem Bundesamt für Migration und Asyl und dem Justizministerium, verschiedene Stränge, die dazu geführt haben, dass er dann untersucht wurde und dann verhaftet und angeklagt wurde. Also Es wurde viel darüber berichtet, dass er wohl erkannt wurde von anderen Syrern, dass er erkannt wurde auch von aktiven Syrern in diesem Raum für Gerechtigkeit für Syrien vom syrischen Menschenrechtsanwalt Anwar al-Albuni. Das ist eine Sache. Eine andere Sache war, dass er wohl aus Angst, dass er verfolgt wurde von dem syrischen Geheimdienst im Ausland, also in Deutschland, und dass die ihn wohl, so sagte er vor Gericht, verfolgten und umbringen wollten, ihn kidnappen und umbringen wollten, weil er desertiert war. Aus dieser Angst heraus, sagt er, hätte er sich freiwillig beim LKA in Berlin gemeldet und dort wohl ziemlich freimütig seine Geschichte erzählt. Mhm. Das wurde erstmal so protokolliert und wurde dann erstmal nichts mit unternommen. Als er dann aber in einer anderen Sache als Zeuge beim LKA in Stuttgart ausgesagt hat und dann nochmal nachgefragt wurde, was war denn eigentlich ihre eigene Rolle? Und er wieder relativ freimütig davon erzählt hat, dass er diese Rolle inne hatte. Da wurden dann langsam die Behörden aufmerksam, haben dann Informationen miteinander ausgetauscht und dann kam es zu der Anklage gegen.
Sie haben jetzt eben die Rolle nochmal erwähnt, das sollten wir präzisieren. Seine Rolle als Gefängnisleiter war ja nicht, dass er selber die Folter durchgeführt hat, aber ja, man geht davon aus, dass er sehr, sehr genau wusste, was da passiert, dass er die Schreie gehört hat, dass er als Gefängnisleiter natürlich vielleicht die noch nicht mal selbst angeordnet hat, aber es zumindest auch nicht verhindert hat. Ne? Ist das so hinreichend beschrieben?
Genau so ist es und das hat die Vorsitzende Richterin in der Urteilsverkündung auch nochmal wiederholt. Also die es ist eine Mittäterschaft, die festgestellt wurde. Da ist natürlich keine direkte Täterschaft notwendig zu beweisen. 4000 Fälle von Folter, da hat die Richterin sehr präzise nochmal erklärt, wie sie auf diese Zahl gekommen sind, dass die stattgefunden haben aufgrund der Beweise, die vorgetragen wurden vor Gericht und dass er eben genau in der Position war als Leiter sowohl der Ermittlungsabteilung als auch des Gefängnisses, dies zumindest zu verhindern, hätte er es gewollt und dass er es wenigstens billig in Kauf genommen hat. Mhm. Und das reicht schon, ne, für die Verurteilung als Mittäter. Aber selbst Hand angelegt, dafür gab es jedenfalls keine Beweise. Mhm.
So, und dann haben wir eben einfach die Situation, dass die Bundespolizei anfängt zu ermitteln, zu sagen, nee, haben wir einen skurrilen Typen, der zwar hier als Flüchtling anerkannt ist, auf der anderen Seite aber wirklich auch offensichtlich Dreck am Stecken hat. Und dann haben wir eben die Besonderheit, dass normalerweise, könnte man ja sagen, ist ja Deutschland vielleicht nicht als Erste zuständig, sondern man würde, wie man es in den vergangenen Jahren auch immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen gesehen hat, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag da in der Pflicht sehen. Die kam gar nicht zum Zuge, ne? Woran lag das?
Also das ist ja so ein bisschen die Tragik des ganzen Syrien-Dossiers, dass nach den ganzen Jahren der Verbrechen, die begangen wurden, eben es nie dazu gekommen ist, dass, wie man es erwarten würde, es zu einem internationalen Strafverfahren in Den Haag beim Internationalen Strafhof gekommen ist oder ein spezielles Syrien-Tribunal errichtet wurde, wie zum Beispiel nach den Beispielen von Jugoslawien, vom ehemaligen Jugoslawien und Ruanda oder anderen internationalen UNO-Tribunalen. Beides mehr oder weniger, weil einfach politisch, international politisch blockiert wurde, vor allem von Russland und China im Sicherheitsrat in New York. Man muss aber auch nochmal vielleicht einen Schritt zurücknehmen und sagen, die Idealvorstellung einer Gerechtigkeit für die schrecklichen Verbrechen, die in Syrien passiert sind und weiterhin passieren, ist natürlich Gerechtigkeit dort selbst. Mhm. Also
das wäre natürlich in Syrien, ideal, in der Tat. Ja.
Das hören wir auch immer wieder von unseren syrischen Kollegen. Das ist natürlich der Anfang der Tragik, dass das absolut unmöglich ist, dass faire und ganzheitliche Prozesse in Syrien selbst stattfinden würden oder in der Region, in den Nachbarstaaten. Das ist leider tatsächlich weiterhin unmöglich. Deswegen ist diese internationale Schiene dann das die zweitbeste Möglichkeit, wenn man es so nennen möchte, die allerdings blockiert ist international. Und dann kommt eben die sogenannte drittbeste Möglichkeit ins Bild. Und das sind nationale Strafprozesse, wie jetzt der in Koblenz und andere, über die wir vielleicht gleich noch sprechen können, die jetzt gerade beginnen oder demnächst beginnen werden.
Und das alles auf Basis des Weltrechtsprinzips. Hm. Vielleicht erklären Sie erstmal ganz kurz, wir haben ja auch viele Nichtjuristen unter unseren Hörern, was verbirgt sich dahinter?
Ja, das Weltrechtsprinzip hat seinen Anfang ursprünglich beim Internationalen Strafhof wiederum in Den Haag, der ja seit Anfang des Jahrhunderts existiert und damals eben ins Leben gerufen wurde. Und eigentlich alle Mitgliedstaaten, die sich da angeschlossen haben, das war Teil der Verhandlungen, die zu der Gründung des Strafhofs geführt haben, dass die Mitgliedstaaten selbst eben auch die internationalen Verbrechen, die der Strafhof in Den Haag verfolgen kann, auch selbst kriminalisiert, um eben möglicherweise selbst Prozesse zu führen und den Strafhof in Den Haag nicht zu überlasten. Das war so die Grundidee damals. So. Und Deutschland, wie eben auch alle anderen Mitgliedstaaten, es wurde den Staaten eine gewisse Freiheit eingeräumt, wie sie das in den eigenen Gesetzen übernehmen wollten. Und Deutschland hat es eben im Völkerstrafgesetzbuch damals sehr direkt und in einer relativ puren Version eigentlich übernommen. Das heißt, im Vergleich zu anderen, auch europäischen Nachbarstaaten, ist es in Deutschland vielleicht am einfachsten für die Behörden, wirklich diese Fälle anzuklagen und dann auch vor Gericht zu bringen. Wie Sie haben schon gesagt, anfangs, die begangenen Taten müssen keinen Bezug zu Deutschland haben. Mhm. Es muss nicht mal der Täter oder das Opfer auch nur ein Hauch von Bezug zu Deutschland haben, formell. Und trotzdem können diese Verfahren in Deutschland geführt werden. Und das ist auch im internationalen Vergleich relativ speziell und aus meiner Sicht extrem gut. Eine Sache, die ich dazu noch sagen möchte, ist, das finde ich auch wichtig, ja, in Bezug auf die Legitimation eines solchen Verfahrens. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, ja, was macht denn eigentlich Deutschland hier? Warum werden da Ressourcen eingesetzt, Zeit, und was nimmt sich Deutschland eigentlich heraus, diese syrische Sache sozusagen zu behandeln und auch abzuurteilen? Und da spielt, glaube ich, vielleicht nochmal eine große Rolle und ist deswegen auch Deutschland da aktiv geworden. Und jetzt auch, finde ich, gut, dass das Land ist, das diesen ersten Prozess im Endeffekt relativ gut über die Bühne gebracht hat. Wir können gleich noch sprechen über die Lessons learned, aber dass es einfach extrem viele syrische Mitbewohner in unserem Land gibt. Ja, bis zu 800.000 Syrer sind in Deutschland, und darunter eben auch viele Opfer, die sich einfach, weil sie sich an niemand anders haben wenden können, an die deutschen Behörden gewandt haben, gesagt haben, wir sind hier, wir möchten Gerechtigkeit. Das deutsche Gesetz ist dafür gemacht. Und in dem Sinne ist es schon, finde ich, was die Legitimation des Verfahrens angeht, gut, dass es in Deutschland passiert ist und in dem Sinne als drittbeste Lösung auch zu befürworten.
Also Weltrechtsprinzip gibt es in Deutschland aber auch noch nicht so lange, ne? Also umgesetzt ist es, glaube ich, erst rund vor 20 Jahren, ne? Und seitdem sehen wir auch erst die Tendenz, dass auch große Prozesse sind ja eben meist große Prozesse, sehr komplexe Prozesse, sehr komplizierte Verfahren. Es ist auch schon schwierig, den Sachverhalt überhaupt aufzuklären, ne? Seitdem sehen wir so tröpfchenweise eigentlich immer mehr dieser Verfahren. So, und nun, Anwar A. musste sich also stellen, war auch ein langes Verfahren, ne? Über 100 Verhandlungstage, mehrere Jahre zog sich das. Und das Gericht hat nun vergangenen Donnerstag das Urteil gesprochen und kam tatsächlich zu einer Verurteilung, lebenslange Haft, ne? Für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber das sollte man vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, in Sicherungsverwahrung muss er nicht, ne? Das stand ja auch zur Debatte, ob er vielleicht womöglich weit über die üblichen Jahre hinaus noch hinter verschlossene Türen kommt, weil er eine Gefahr für die Gesellschaft steht. Da, so weit ist das Gericht aber nicht gegangen, ne?
Genau. Also Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist ein Tatbestand des Weltrechtsprinzips. Dazu, das muss man vielleicht nochmal kurz sagen, zählen auch Völkermord und Kriegsverbrechen. In dem Rahmen ist es eben nach Koblenz gekommen auf Grundlage des Weltrechtsprinzips. Und jetzt zum Urteil. Ich glaube, Sie haben das absolut treffend zusammengefasst. Ich glaube, das ist auch fair. Also die meisten Anklagepunkte hat das Gericht als erwiesen festgestellt. Ein paar von den Morden konnten nicht nachgewiesen werden, aber es ging immer, glaube ich, immer noch, wenn ich richtig erinnere, um 27 Morde und eben, wie gesagt, 4000 Fälle von Folter, dazu eben sexualisierte Gewalt, ein Fall von Vergewaltigung. Also das als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und da eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord, also da ist, war lebenslänglich nicht keine andere Option als lebenslänglich. Sie sagen es aber schon, es wurde nicht entschieden, dass die besondere Schwere der Schuld.
Achso, entschuldige. Das, hier, ne? Genau, und ging natürlich um die besondere Schwere der Schuld und nicht um die Sicherungsverwahrung.
Genau, die besondere Schwere der Schuld, da haben wir unter Juristen viel diskutiert, ob das Gericht diese feststellen würde, und das war für mich eigentlich als ich da nach Koblenz gefahren bin letzte Woche, die einzige Frage, die sich mir gestellt hat. Und da war relativ schnell beantwortet, dass es eben nicht festgestellt wurde. Das hätte bedeutet, dass Anwar R. eben nicht nach 15 Jahren, wie normalerweise üblich bei lebenslangen Haftstrafen, eine Freilassung auf Bewährung beantragen kann, sondern eben mindestens 20 Jahre hätte warten müssen. Das ist aber nicht festgestellt. Und was ich schon sagte, ich finde das im Endeffekt fair. Es ist kein Fall gewesen, der absolut eindeutig ein Regime, einen ehemaligen Regime-Mitarbeiter, der weiterhin Feuer und Flamme für das Regime ist und ein großes Theater, politisches Theater gemacht hat vom Prozess und alles abgestritten hat. Das hat es ja auch schon gegeben in der internationalen Rechtsgeschichte. Nein, er hat, das haben wir schon besprochen, er hat sich jedenfalls formell abgewandt vom Regime und hat teilweise auch in seiner Einlassung anfangs im Prozess bestimmte Dinge eingeräumt. Leider hat er nicht komplett kooperiert und mitgearbeitet, in Anführungsstrichen, an seiner eigenen Verurteilung. Das hätte ihm vielleicht noch mehr geholfen, aber es wurde ihm zugute gehalten, dass er eben nicht der hundertprozentige Regime-Assad-Folgling ist, sondern eben, naja, wir haben es besprochen, da etwas anders gesehen werden kann oder muss und deswegen die besondere Schwere der Schuld eben nicht festgestellt wurde. Ja.
Sagen Sie, nun würde ich ganz gerne auf Ihr eigenes Projekt zu sprechen kommen, denn Sie haben dieses Verfahren ja begleitet. Ich habe es anfangs schon gesagt, mit einem eigens dafür hergestellten Podcast, der nennt sich Branch 251. Das bezieht sich darauf, dass das die Abteilung war, ne, 251, in der das alles stattfand. Vielleicht berichten Sie uns mal ein bisschen von Ihrem Projekt. Das war ein Podcast, der auf Englisch erschienen ist und Syrisch und das ganze Verfahren begleitet hat letztendlich, ne?
Genau. Also die Idee für den Podcast kam eigentlich relativ spontan. Podcasts an sich bin ich schon lange Hörer und Fan und konsumiere seit mehr als 10 Jahren selbst, aber habe eben auch, als ich in New York gewohnt habe damals, ich wartete noch auf meine Arbeitserlaubnis, habe ich mal einen Kurs gemacht bei der New York University im Podcasting und Radio Reporting, und weil ich es einfach spannend und interessant fand und habe da so ein bisschen gelernt, wie man an so ein Projekt rangeht und auch die technischen Fragen so ein bisschen gelernt, und habe eigentlich seitdem so ein bisschen gewartet auf ein Thema, um mal selbst einen Podcast zu machen. Und dann kam eben dieser Prozess, der von vornherein natürlich, weil es das erste Mal war, wie schon besprochen vorhin, eben historisch irgendwie sein würde, das war klar. Und deswegen dachte ich, Mensch, vielleicht ist Podcasting ja ein ganz interessantes Medium, um einen Prozess zu verfolgen und zu begleiten. Und von vornherein war die Idee, es zu machen, eben nicht aus der distanzierten Sicht eines Deutschen auf Englisch, und sondern eben mit Syrern zusammen. Begonnen hat das Ganze mit einem syrischen Journalisten und ist dann später gewachsen und noch mit mehreren syrischen Kollegen zusammengearbeitet, sondern eben auch auf Arabisch. Und nicht nur, weil es natürlich irgendwie ein syrischer Prozess ist, der zwar in Deutschland stattfindet, also nicht nur, weil es sich um Syrien, weil er von Syrien handelt, sondern weil eben auch schon absehbar war, dass es schwierig werden würde für Syrer in der ganzen Welt, sich zu informieren zu diesem Prozess. Und das hat sich dann auch später einfach leider bewahrheitet und bis zum Ende durchgezogen, dass es eine sehr restriktive Auslegung gibt der deutschen Gerichte, was den Zugang zum Gericht selbst, das hatte auch mit Covid zu tun, muss man dem Gericht zugutehalten, zum Gericht selbst, also zu den Verhandlungen, aber eben auch zu den Übersetzungen gibt. Das war wirklich, ja, finde ich, weiterhin erstaunlich. Es wurde im Prozess selbst für die teilnehmenden Nebenkläger und die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung wurde natürlich simultan übersetzt. Es gab 2 simultane Übersetzer im Raum, im Saal. Aber diese Übersetzungen, die durften eben nicht an die öffentliche Tribüne weitergegeben werden, obwohl sie simultan stattgefunden hat. Das ist weiterhin unbegreiflich, finde ich. Wurde auch von Vertretern der Nebenklage öfters auch offiziell beim Gericht beantragt, das bitteschön zugänglich zu machen. Das hat nicht stattgefunden. Also, und dann ist es eben im internationalen Vergleich auch so, es gibt keinerlei Abschriften der Verhandlungstage. Das ist im internationalen Vergleich anders.
Also ja, in der Tat. Da gibt es viele Defizite, ne, die Sie jetzt hier so aufzählen, die hier an so einem Fall mal deutlich werden, was da eigentlich hakt und wie schwer das auch den Menschen gemacht werden, die Interesse daran haben, das Ganze zu verfolgen. So, und Sie haben dann eben einfach kurzerhand einen Podcast drauf gemacht, der in zwei Sprachen erschien, um den Syrern auch quasi die Möglichkeit zu geben, sich daran zu beteiligen bzw. das zu verfolgen. Wie waren denn die Reaktionen, insbesondere aus diesem Teil der Welt oder vielleicht auch von Syrern aus Deutschland?
Ja, also nochmal kurz, es wurden sogar auch Audioaufnahmen beantragt. Das wurde auch abgelehnt vom Gericht. Ne? Also und das ist die Brücke zu unserem Projekt Audio, zugänglich aus der ganzen Welt, relativ einfach mit dem Smartphone. Und das war die Idee, ne, des Ganzen, dass eben Syrer nicht nur in Deutschland oder wo auch immer Zugang haben können zu Informationen zu diesem Gericht, sondern eben von wo auch immer. Wir können es auch nachverfolgen. Wir haben so eine Datenanalyse-Plattform, wo wir sehen, wo gehört wird und von wem. Und das ist, ja, da kann man relativ deutlich sehen, dass es in den Zentren der syrischen Diaspora im Ausland, sagen wir mal, die Hotspots gibt von Hörern, in Syrien selbst auch, obwohl wir uns da natürlich fragen, wer das genau ist, wer da mithört. Das könnte natürlich auch
kontraproduktiv für Sie sein, ja, klar.
Und das ist natürlich auch eines der Risiken unseres Projekts und das ist auch im Verfahren selbst ein Risiko gewesen, dass Zeugen die Aussagen möglicherweise mit Repressalien aus Damaskus rechnen müssen. Deswegen haben wir da hoch vorsichtig sind wir an die Sache immer rangegangen und haben dann bestimmte Zeugen oder Syrer, die Dinge geteilt haben im Podcast, anonymisiert, teilweise auch der Stimme anonymisiert. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Reaktionen waren sehr vielfältig, auch über die sozialen Medien, in denen wir aktiv sind, auch auf Arabisch, haben wir viel positive Rückmeldungen bekommen. Ich möchte vielleicht ein Beispiel rausnehmen, weil ich das so interessant fand. Das war ein junger Syrer, der, ich glaube, irgendwie wahrscheinlich Mitte 20 oder so, der sagte auf Twitter, dieser Podcast und hier der Link, das ist der beste Podcast zu dem Syrien-Thema, finde ich. Und zwar nicht nur inhaltlich und dadurch, dass wir Zugang bekommen können zu diesen Informationen, sondern auch, weil er eben gemacht wird und mitgestaltet und produziert wird von Syrern in unserem Alter, von unserer Generation. Und da muss ich kurz drüber nachdenken, habe es dann auch besprochen mit meinen syrischen Kollegen und das war nochmal ganz interessanter Augenöffner für mich, weil dieser Kommentar besagt eigentlich, dass es für diese jüngere syrische Generation eine neue Erfahrung überhaupt ist, Informationen, also aus Medien, bekommen zu können, die nicht nur von ihresgleichen gemacht werden, sondern eben auch, also sozusagen eine direkte Linie zwischen den Generationen im Gegensatz zu der bisherigen Erfahrung, wo einfach komplette Überwachung der Medien und komplette Überwachung der ganzen Informationsflusses durch den Staat stattgefunden hat. Ne? Mhm. Also in dem Sinne haben wir da, glaube ich, ganz gut unseren kleinen Beitrag leisten können.
Nun wird es ja nicht der letzte Prozess gewesen sein. Was sind denn so die Lessons learned, die Erkenntnisse aus diesem Verfahren, vielleicht auch an welche Grenzen er auch gestoßen ist? Was würden Sie sagen, was muss noch besser werden?
Ja, wir haben eben schon kurz drüber geredet. Es ist jetzt auch sehr aktuell. Ich habe das mit einem Kollegen besprochen heute noch, also auf Englisch gesagt, after the trial is before the trial. Übermorgen beginnt ein Strafverfahren in Frankfurt am Oberlandesgericht gegen den Angeklagten Alaa M., der ein ehemaliger Militärarzt aus Syrien ist und dem vorgeworfen wird, in seiner Rolle da im Militärkrankenhaus gefoltert zu haben. Relativ schreckliche Tatvorwürfe, kann man online nachlesen. Und da ist natürlich die große Hoffnung, dass jetzt auch Dinge, die im Koblenz-Prozess vielleicht noch nicht so gut gelaufen sind, da besser laufen werden. Es ist allerdings in der Community, in der wir uns so ein bisschen bewegen, von dem, was wir hören, zu vermuten, dass da sich nicht viel getan hat. Und das ist natürlich irgendwie enttäuschend. Also wir haben eben schon über den Zugang, auch über die Sprache geredet, die Zugang zu Übersetzungen, genau dieses Thema wurde auch beim OLG in Frankfurt jetzt schon angetragen und scheint erstmal abgeschmettert worden zu sein. Die Tonaufnahmen, das wird auch wieder eine Diskussion werden. Da müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Die Abschriften wird es nach wie vor nicht geben. Das ist im Endeffekt natürlich auch einfach, weil das deutsche Strafprozessrecht eventuell nicht mehr hergibt. Da müsste schon eine Gesetzesänderung,
ne?
Da müssten Gesetzesänderungen her und das ist vielleicht etwas zu kurzfristig gewesen jetzt für diesen Fall. Sollte aber auf jeden Fall auch politisch, im politischen Sinne und von den Gesetzesmachern aufgegriffen werden, damit das besser wird. Ein anderer Punkt sind noch die Zeugen. Das war ein heikles Thema in Koblenz. Das wird jetzt auch wieder ein heikles Thema werden in Frankfurt. Weil eben das Regime nach wie vor fest im Sattel sitzt in Damaskus, sind die Sicherheitsbedenken von vielen Zeugen einfach absolut reell und muss da sehr, sehr akribisch und gut sensibel von den Behörden und vom Gericht damit umgegangen werden. Das war nicht immer der Fall in Koblenz, obwohl ich sagen kann, von dem, was ich mitbekommen habe, dass das Gericht da schon versucht hat, das Beste daraus zu machen. Es ist auch einfach ein hochkomplexes Thema und deswegen wird es auch in Frankfurt und in anderen Prozessen schwierig bleiben.
Ja, also ein Meilenstein war es auf jeden Fall, das Urteil des OLG Koblenz gegen Anwar A., aber es ist in der Tat noch viel zu tun. Herr Streif, herzlichen Dank, dass Sie uns den sehr intensiven Einblick gegeben haben in das Verfahren und auch in Ihre Arbeit. Besten Dank.
Danke Ihnen, ja.
Ja, und nach dem Prozess, nach dem Urteil ist vor dem Prozess. An diesem Mittwoch, Herr Streif hat es eben schon gesagt, hat der zweite Prozess dieses Kalibers begonnen, nämlich vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. So, jetzt geht es aber weiter mit den Gewerbemieten und dem Lockdown, der uns ja nun schon seit anderthalb Jahren, fast zwei Jahren auch vor Gericht beschäftigt. Pia, was war da los?
Ja, da hat der Bundesgerichtshof direkt nach den Weihnachtsferien, würde ich sagen, mal so eine der meist erwarteten Entscheidungen des Jahres rausgehauen. Das betraf ja so ziemlich alle Einzelhandel, Gastronomie. Wir erinnern uns, im Lockdown wurde alles auf staatliche Anordnung komplett geschlossen. Ich weiß noch, wie ich damals mit einer Freundin diskutiert habe, die zwei Restaurants hat und die total empört war, dass sie weiter Miete zahlen sollte, obwohl sie doch keine Einnahmen mehr erzielen konnte. Und meinte dann, jetzt denk doch mal mit mir hier juristisch, das ist doch ein Mangel der Mietsache. Und mein Einwand damals, dass das doch aber mit der Mietsache eigentlich gar nichts zu tun hat und dass doch der Vermieter oder die Vermieterin dafür doch genauso wenig kann wie sie und die ja auch mit ihren Umsätzen irgendwie kalkulieren, hat sie damals irgendwie nicht so richtig überzeugt. Vielleicht lag es an der persönlichen Betroffenheit. Jedenfalls war das natürlich nicht nur ein Problem meiner Freundin, sondern Land auf, Land ab gab es dann irgendwie Themen und ganz viele Mieterinnen und Mieter und Vermietende konnten sich natürlich auch nicht gütlich einigen. Das heißt, das ging dann durch die Instanzen bei den Gerichten.
Und jetzt interessanterweise hat der BGH euch beiden recht gegeben, ne?
Ein bisschen schon, genau, ja. Das war auch, also ich glaube tatsächlich, dass sich alle erhofft hatten, es gäbe jetzt vom BGH eine Entscheidung, wo man vielleicht sagen kann, so das Problem ist eigentlich überall gleich, wir machen das jetzt irgendwie mal pauschal so und dann erledigen sich eine ganze Menge Verfahren bei den Gerichten und auch halt eine ganze Menge Streitigkeiten zwischen Mieterinnen und Mietern und ihren Vermietenden. Aber nicht so der BGH. Mhm. Einige Oberlandesgerichte hatten nämlich gesagt, wir können das Risiko eines Lockdowns kommt halt einfach weder aus der Sphäre des Mieters noch der Vermieterin. Mhm. Und deswegen sagen wir einfach, wir gehen pauschal runter auf die Hälfte der Miete. Also Mietende müssen einfach die Hälfte der Miete zahlen. So.
Klingt total pragmatisch, ja.
Genau, ja, richtig. Ich glaube, das hatten auch wirklich viele erwartet oder mal zumindest erhofft, aber der BGH hat es leider völlig anders gemacht und hat gesagt, also erstens, es ist zwar denkbar, dass man einen Anspruch auf Anpassung des Mietvertrags hat, wenn das Geschäft wegen des staatlich angeordneten Lockdowns schließen muss. Aber eine pauschale hälftige Kürzung der Miete hält der BGH für komplett unmöglich. Er sagt wirklich sehr deutlich schon in seiner Pressemitteilung, es bedarf einer konkreten Prüfung, welche Nachteile der Mieter eigentlich jetzt wirklich erlitten hat und welche Kompensationen er auch dafür erhalten hat. Also nichts hier irgendwie, wir machen das mal pauschal Hälfte, Hälfte oder so, sondern Prüfung im Einzelfall. Kurz für die Jura-Nerds da draußen, der BGH hat tatsächlich durchgeprüft, Mangel der Mietsache, nope. Sehr runtergebrochen, genau deshalb, was ich damals zu meiner Freundin auch gesagt hat, diese Gebrauchsbeschränkung der Mietsache steht halt nicht im Zusammenhang mit der konkreten Beschaffenheit der Mietsache, also dem Zustand oder der Lage oder was halt sonst irgendwie ein Mietmangel ausmacht. Aber der BGH sagt sehr klar, das kann Also das ist eine Störung der Geschäftsgrundlage. Also wir sind in Paragraph 313 Bürgerliches Gesetzbuch. Da gab es ja noch so eine lustige neue Corona-Sondervorschrift, die wurde eingefügt, ich glaube Ende 2020 im Artikel 240 Paragraph 7 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Und die vermutet bei Lockdown-Schließungen eine Störung der Geschäftsgrundlage. Aber eigentlich benutzt der BGH die gar nicht, sondern sagt nur, ja, da steht es auch drin, ist aber sowieso ein Fall von 313. Und zwar kannte ich jetzt persönlich nicht, vielleicht wissen das alle da draußen außer mir, betroffen ist die sogenannte große Geschäftsgrundlage. Also quasi die Erwartung der Vertragsparteien, dass sich die grundlegenden Verhältnisse nicht ändern, dass die eigene Sozialexistenz nicht erschüttert wird, dass es also keine Kriege gibt oder Umweltkatastrophen oder was auch immer. So richtig umwälzende politische oder wirtschaftliche Veränderungen der Rahmenbedingungen. Aber jetzt kommt's. Diese gestörte Geschäftsgrundlage reicht eben nicht aus, sagt der BGH. Ja. Denn Paragraph 313 verlangt ja auch noch, dass der Mieterin oder dem Mieter ein Festhalten an dem unveränderten Vertrag unzumutbar wäre. Mhm. Und deswegen hat er die ganze Kiste zurückverwiesen an das Berufungsgericht. Und das Berufungsgericht muss jetzt sehr detailliert prüfen, welche Nachteile der Mieter erlitten hat und welche Vorteile er erlangt hat. Also die müssen jetzt ganz konkret auf den Tisch legen, was sind die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen, wie viel Umsatz habe ich verloren in der Zeit der Schließung. Dabei kommt es dann nicht darauf an, wie viel Umsatz hat der Konzern verloren, sondern da geht es immer nur um das konkrete Geschäft, also im Zweifel die Filiale, die dicht gemacht wurde. Der Mieter muss auch darlegen, welche Maßnahmen er ergriffen hat oder hätte ergreifen können, um solche Verluste zu verhindern. Also zum Beispiel hätte man nicht viel mehr online verkaufen müssen oder so. Ne, sowas ist da ja denkbar.
Na, und die Wirtschaftshilfen, ne, die da geflossen sind.
Genau,
und
gar nicht genau. So. Also er muss auch Vorteile, die er bekommen hat, muss er gegenrechnen. Also ich glaube, das ist ja jetzt auch schon recht unterschiedlich, wie viele Vorteile die dann tatsächlich bekommen haben, zumal ja dann im Nachhinein einiges dann als Darlehen deklariert wurde. Also so Corona-Soforthilfen und so, sagt der BGH, die müssen natürlich gegengerechnet werden, sofern diese eben nicht nur auf Darlehensbasis gewährt wurden. Also klar, ne, wenn man es zurückzahlen muss, dann war es natürlich kein Vorteil, den man erhalten hat. Und das fand ich auch ganz spannend. Der BGH macht nur so einen kleinen Schlenker und sagt, möglicherweise ist auch ein Vorteil, den man gegenrechnen muss, eine möglicherweise einstandspflichtige Betriebsversicherung des Mieters oder der Mieterin. Das könnte man vielleicht als Vorgriff sehen, denn in der kommenden Woche verhandelt der Bundesgerichtshof über die Betriebsschließungsversicherung und ob und wann die eintreten müssen, wenn eben pandemiebedingten Lockdown kam. Könnte man vielleicht schon sagen, ist das ein bisschen ein Vorgriff auf das, was kommt? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt, es ist nächste Woche erst ein Verhandlungstermin. Und der BGH sagt eben auch, die Interessen des Vermieters dürfen nicht vergessen werden bei alledem. Wie gesagt, Vermieter kalkulieren ja auch mit dem Geld, das da irgendwie reinkommt. Allerdings braucht es keine Gefahr für die wirtschaftliche Existenz des Mieters. Also der Mieter muss nicht sagen, ich stehe jetzt hier vor dem kompletten Breakdown und nur dann darf ich irgendwie meine Miete kürzen. Das braucht man nicht. Mhm. Aber ja, pragmatische Lösung ist es jetzt nicht.
Ja,
es bleibt
aber
alles im Einzelfall.
Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, weil die Realität ist ja leider inzwischen auch wirklich alles andere als eindeutig, ne? Eben durch diese ganzen Wirtschaftshilfen, die da geflossen sind und die ja durchaus auch Kurzarbeit, ne, wäre an dieser Stelle vielleicht auch zu nennen. Es sind ja auch viele Geschäfte, viele insbesondere Restaurants oder auch Hotels sind ja dann auch in die Kurzarbeit gegangen, haben da auch finanzielle Unterstützung bekommen. Also die Gemengelage und die Opferbeschreibung ist gar nicht mehr so leicht zu treffen. Insofern macht es diese ganze Sache komplizierter. Also, oder vielleicht sagen wir mal vorneweg, es ist immerhin, ja, was den Mietern jetzt entgegenkommt, ist, dass nicht pauschal gesagt wurde, ihr seid an den Mietvertrag gebunden, ihr müsst weiter zahlen, egal was kommt. Das ist ja auch nicht so gewesen, ne? Sondern ganz im Gegenteil, hier steht ja durchaus jetzt bei jedem Mietvertrag im Raum, dass da es zu Neuverhandlungen kommen kann, beziehungsweise zu einer Neuberechnung kommen kann, aber sie ist eben nicht mehr so pauschal, wie du gesagt hast und die Oberlandesgerichte das mitunter vorgegeben haben, ne?
Genau, also ich fand es auch ein bisschen lustig, weil das jetzt wie so die Rezeption des Urteils war, weil die Mieterinnen und Mieter alle sagten, siehste, wir müssen gar nicht die volle Miete bezahlen, haben wir doch immer gesagt. Und die Vermietenden sagten, seht mal irgendwie von wegen einfach mal pauschal die Miete auf die Hälfte kürzen. So geht's ja nicht, haben wir ja schon immer gesagt. Also so ein bisschen steht man eigentlich da, wo man irgendwie am Anfang auch gestanden hätte, denn ich bin total bei dir. Natürlich ist es kein Fall von einer pauschalen Reduktion auf 50%. Ne, einfach weil die Sachverhalte so unterschiedlich sind und weil es den Leuten, die da betroffen waren, auf beiden Seiten Seiten so unterschiedlich gehen kann, dass ich es merkwürdig gefunden hätte, wenn der BGH die Kappung auf die Hälfte irgendwie mitgegangen wäre. Wäre natürlich total praktisch gewesen, aber es wäre, glaube ich, einfach nicht richtig gewesen und übrigens auch formal nicht machbar, weil ich kann halt einfach nicht die zweite Voraussetzung von 313 BGB wegignorieren. So ist es nun mal.
Übrigens ein kleiner Hinweis auch noch, wir hatten jetzt sowohl in der Zeitung als auch auf FAZ Einspruch einen Gastbeitrag von zwei Anwälten, also eine Anwältin und ein Anwalt der Kanzlei Field Fischer, der erschienen ist und der sich dieses Urteil nochmal genau angesehen hat und gesagt hat, naja, also interessant ist jetzt, wie die Rolle des Mieters ist, ja, denn der Vermieter, ehrlich gesagt, ist ja fein raus, ne? Der kann ja jetzt sagen, also ich habe meinen Vertrag, Punkt. Nur der Mieter hat ja jetzt die Darlegungslast und die Verpflichtung, sich quasi nackig zu machen, ne? Und zu sagen, also das habe ich bekommen, das war meine, auf der anderen Seite, die womöglich existenzbedrohenden Maßnahmen, die mich getroffen haben, die Umsatzeinbrüche und so weiter und so fort. Das heißt, auf Seiten des Mieters ist da natürlich wesentlich mehr zu tun. Ja, wesentlich mehr darzulegen in so einem Prozess, könnte schwierig werden und könnte vielleicht auch dazu führen, dass man sich wesentlich häufiger als bisher dann in den Vergleich rettet. Ne? Das war so ein bisschen die Quintessenz. Ich tue den Artikel gerne auch noch in die Shownotes und da nochmal den Hinweis darauf, dass ich glaube, der wirklich nur zu lesen ist mit einem FAZ-Einspruch-Abo oder mit einem normalen Abo. Jedenfalls.
Was für ein eleganter Übergang.
Ja, ist das bezahlpflichtig, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf, im Gegensatz zu diesem Podcast, der ja Woche für Woche kostenlos sendet. Und deswegen möchte ich das mal wieder, habe ich ja schon lange nicht mehr, mit einer Bitte um ein Abo verbinden. Ja, also wer uns unterstützen möchte, der kann ein Abo abschließen für FAZ Einspruch oder auch für die normale Zeitung und hilft uns damit auch sehr. Denn alles, was der FAZ hilft, hilft uns auch. So, also sind wir denn am Ende jetzt, was dieses Urteil angeht vom BGH?
Ja, wir sind damit total durch. Ab jetzt sind die Mieterinnen und Mieter in der Pflicht und müssen sich überlegen, mache ich mich nackig, um das alles irgendwie darzulegen, um dann die Monatsmiete von vielleicht maximal 2 Monaten zu sparen. Also da muss man jetzt einfach sich nochmal an einen Tisch setzen.
Gut, und dann kommen wir jetzt zu einem anderen durchaus heiklen Thema, nämlich der Paragraph 219a, die Werbung für den Abbruch von Schwangerschaften.
Und das ist jetzt so ein bisschen das erste Vorhaben vom neuen Justizminister Marco Buschmann, der irgendwie gefühlt gerade mal im Amt ist und schon den ersten Gesetzentwurf raushaut und das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche streichen will. Genau. Corinna, vielleicht zuallererst mal, was steht denn da eigentlich genau drin im 219a?
Ja, das ist eine Regelung, die ist schon wirklich ziemlich alt, geht übrigens auf eine Vorschrift zurück, die schon seit 1933 in Kraft ist. Und sie soll eigentlich dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen, ne? Also darum geht es natürlich immer, diese Abwägung zwischen dem Schutz des ungeborenen Lebens und deren Rechte der Mutter, der Frau, der sich selbst über ihre Schwangerschaft und über ihren Körper zu befinden. So, und da gibt es eben auch, versucht man sozusagen alles, um Schwangerschaftsabbrüche so schwer wie möglich zu machen, ja, so selten wie möglich überhaupt vorkommen zu lassen. Und deswegen hat man sich eben auch entschieden, da möglichst rigide zu sein, was mit der Werbung, was die Werbung angeht. Ja. Und sie richtet sich konkret an Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vollziehen. Und die müssen eben mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen, wenn sie sachliche Informationen über Ablauf und Methode des Schwangerschaftsabbruchs bereitstellen oder eben in Versammlungen, so heißt es so schön im Paragraph 219a, oder durch Verbreiten eines Inhalts darüber berichten. Ja.
Also vielleicht kann man das dann an der Stelle direkt mal sagen. Das ist tatsächlich so, dass der 219a in seiner Überschrift sagt Werbung, aber eben auch schon verbietet, auch nur sachlich darüber zu informieren, mit welchen Methoden Ärztinnen und Ärzte einen Schwangerschaftsabbruch quasi anbieten und durchführen. Also unter Werbung stellt man sich ja immer irgendwie so, keine Ahnung, quietschebunte Farben vor und so, ne? Sondern es geht jetzt aber wirklich hier noch einen Schritt weiter und die Vorschrift verbietet sachliche Informationen. Und bis 2019 durfte man noch nicht mal auf seiner Webseite als Ärztin angeben, dass man überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchführt, ne? Denn da wurde der Absatz 4 damals eingefügt.
Genau, und das ist übrigens eine Norm für alle die, die das nicht so konkret verfolgt haben, aber denen diese Norm auch tatsächlich schon was sagt, weil das ja doch eine Diskussion ist, die relativ alt ist. Ich kann auch nochmal dazu sagen, das ist mit dem Fall oder mit dieser ganzen Diskussion haben wir uns zum ersten Mal in Folge 45
das ist ja echt schon ein paar Tage her.
Beschäftigt, damals eben auch noch mit meinem Kollegen Konstantin van Linden. Und da haben wir uns schon mal gekümmert, das war 2018, um diese Diskussion rund um die Gießener Frauenärztin Frau Hähnel. Vielleicht, du hast sie ja tatsächlich mal kennengelernt, ne? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, worum es damals eigentlich ging.
Also kennengelernt ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Ich war damals tatsächlich vor dem Amtsgericht Gießen, quasi als Prozessberichterstatterin, damals noch in meinem Job für die Legal Tribune Online vor Ort und habe da eben unter anderem mit ihr gesprochen, mit ihrer damaligen Verteidigerin, der Professor Monika Frommel. Also Christina Hähnel ist eine Frauenärztin aus Gießen, die auf ihrer Webseite damals angegeben hatte, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt und ich meine damals auch schon, wie sie sie durchführt. So. Mhm. Und dann wurde die angezeigt von sogenannten Lebensschützern. Die nennen sich in Teilen selber so. Man kann sich das gut überlegen, ob man das so sieht. Das heißt, es sind natürlich primär Männer, die es sich tatsächlich zur Aufgabe gemacht haben, nach Ärztinnen und Ärzten im Netz zu suchen, die ihres Erachtens gegen den Paragraphen 219a StGB verstoßen. So, und dann haben die eben Strafanzeigen gestellt. In vielen Fällen wurden diese Strafanzeigen eingestellt, klar, von der Staatsanwaltschaft, aber in den Fällen, wo natürlich dann irgendwie diese Information einfach im Internet stand und womöglich sogar auch noch drin stand irgendwie, wie diese Ärzte so einen Abbruch vornehmen, dann mussten die Staatsanwaltschaften weiter ermitteln. So eben auch in Gießen. Und die Christina Hähnel, die darf man, glaube ich, mit Fug und Recht als Überzeugungstäterin bezeichnen, die ist durch die Instanzen gegangen. Also die hat 2021 gegen alle ihre Verurteilungen in allen drei Instanzen Verfassungsbeschwerde auch noch eingelegt. Und damals vor dem Amtsgericht Gießen, das hat für relativ viel Wirbel gesorgt, war da auch echt viel los. Ich meine, das ist das Amtsgericht in Gießen, das muss man sich jetzt irgendwie klar machen. Da sind jetzt wahrscheinlich eher selten irgendwie Sprechchöre und DemonstrantInnen vor allem, also vor allem Frauen vor dem Gericht. Das war aber damals tatsächlich der Fall. Und das ist halt ein ganz stark feministisch belegtes Thema eben gerade der 219a. Und man muss schon sagen, dass ich damals echt Mitleid mit der Amtsrichterin hatte, die das entscheiden musste, weil natürlich die Verteidigung von Christina Hähnel dann auch sehr vehement eingefordert hat, sich doch mit einer möglichen Verfassungswidrigkeit von 219a mal zu beschäftigen und so. Und diese arme Amtsrichterin saß eben da und die musste eben einfach nach dem entscheiden, was im Gesetz steht und auch ganz klar im Gesetz steht. Die konnte natürlich da auch nicht irgendwie sich verfassungsrechtlich mit der Materie beschäftigen, wie das Professor Monika Frommel konnte und auch gerne und aus tiefster Überzeugung getan hat. Also das war schon irgendwie ein etwas absurdes Verfahren, was, glaube ich, auch vom Amtsgericht Gießen durchaus irgendwie ein bisschen Seltenheitswert hatte. Es hatte übrigens auch wirklich großen Unterhaltungswert.
Aber sie hätte doch vorlegen können, oder? Sie hätte doch das dem Bundesverfassungsgericht also vorlegen können.
Wenn sie die Vorschrift für 219a für verfassungswidrig gehalten hätte. Und da muss ich sagen, das finde ich auch so ein bisschen spannend, dass da war auch damals die Diskussion. Und diese Diskussion ist jetzt völlig abgeebbt. Also jetzt auch im Referentenentwurf, den Marco Buschmann vorgelegt hat, ist von einer möglichen Verfassungswidrigkeit von dem 219a nicht mehr die Rede. Ja. Und ich muss auch sagen, ich hätte meine Zweifel daran, ob man sagt, dass diese Vorschrift jetzt zwingend verfassungswidrig ist. Man kann die bestimmt aus anderen Gründen irgendwie streichen wollen, zweifelhaft finden und so, aber dafür hätte man sie eben wirklich für verfassungswidrig halten müssen. Und ich glaube, das war dann vielleicht auch damals einfach der erkennenden Amtsrichterin echt ein bisschen too much alles. Die hat sich dann gedacht, naja gut, da kann sich die nächste Instanz mit rumschlagen. Haben ja dann auch LG und OLG getan. Beide haben Christina Hähnel wieder verurteilt. Und das eben, obwohl dann 2019, also danach, der Absatz 4 eingefügt wurde.
Ja, genau, dazu kommen wir jetzt mal, denn offensichtlich war ja da schon die Diskussion im vollen Gange und es wurde ersichtlich, dass da etwas getan werden muss, weil, um das vielleicht jetzt auch mal deutlich zu sagen, denn diese wie hast du sie genannt, die Lebensretter?
Lebensschützer
haben natürlich da auch eine politische Agenda gefahren, ne, und haben eben auch versucht, so wie es wahrscheinlich bei Frau Hähnel auch der Fall war, ne, man versucht, dir das jeweils eben für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Und hier wurde einfach ziemlich deutlich auch das Strafrecht dazu genutzt, um Ärzte auch davon abzubringen, überhaupt darüber zu informieren und Frauen die Gelegenheit zu geben, überhaupt abzutreiben. Ne? Das war die Stoßrichtung. Und da hat auch die Große Koalition, also von Union und SPD, erkannt, da müssen wir womöglich noch mal ran an den 219a und haben einen Absatz 4 eingefügt, der jetzt schon mehr Informationen ermöglichte den Ärztinnen und Ärzten. Die durften nämlich einerseits auf die Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen hinweisen, auch dass sie die durchführen, aber für weitere Informationen, insbesondere was für Möglichkeiten es da gibt, was für, ob chirurgisch oder medikamentös, das alles durften sie selber nicht beschreiben, sondern dazu mussten sie eben verlinken auf entweder Behörden aus dem Bund oder dem Land. Es gibt ja zum Beispiel auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und es gibt auch verschiedene Beratungsstellen, die natürlich vielfach Informationen darüber im Netz haben, aber die Ärztinnen und Ärzte durften das eben nicht selber auf ihrer Internetseite detailliert aufschreiben, sondern durften nur darauf verweisen. Und diese Behörden wiederum haben dann Listen gehabt, wo sie auch die Schwangeren hinverweisen konnten, an welche Ärzte sie sich wenden könnten. Das war also die Reform, die im Jahr 2019 hier vollzogen wurde und die aber nicht dazu führte, so ist jedenfalls das Argument von Bundesjustizminister Marco Buschmann, dass da jetzt Rechtssicherheit für die Ärztinnen und Ärzte eingekehrt wäre. Denn er sagt relativ deutlich, naja, es ist schon so ein bisschen grotesk, dass wir einerseits hier die Systematik haben, also übrigens an zwei Stellen grotesk. Das erste ist, dass er sagt, naja, Schwangerschaftsabbrüche sind ja in bestimmten Konstellationen straffrei. Ne? Wir haben die Konstellation, das vielleicht nochmal für alle erklärt, dass wir in 218 ein grundsätzliches Verbot haben von Schwangerschaftsabbrüchen und auch eine Strafe, die da verhängt wird. Und in Paragraph 218a werden Ausnahmen definiert, unter welchen Umständen solche Schwangerschaftsabbrüche straffrei bleiben können. Ja, das heißt, wir haben hier Situationen, das sind viele, viele Situationen, die meisten eigentlich, das ist die berühmte Fristenlösung auch, ne, dass man in den ersten 12 Wochen eben nach einem Beratungsgespräch und wenn das durch einen Arzt durchgeführt wird, das in der Regel straffrei bleibt. Später dann natürlich auch, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. So, das heißt, wir haben hier Situationen, wo der Schwangerschaftsabbruch selber straflos ist, aber die Werbung oder auch nur das Informieren für die Ärztinnen und Ärzte bestraft wird. Das ist ja schon wirklich ein bisschen bizarr. Und auf der anderen Seite sagte er das Zweite, was er ihn sehr gestört hat, war eben, dass Ärztinnen und Ärzte, die das machen, die Erfahrung damit gesammelt haben, die einzigen sein sollen, die nicht umfassend darüber informieren dürfen. Also im Netz kann sich quasi jeder dazu äußern über Schwangerschaftsabbrüche, egal ob er davon weiß oder nicht weiß. Aber ausgerechnet die, die das durchführen und auch aus der Praxis kennen, dürfen eigentlich wirklich nur sehr eingeschränkt auf ihrer Internetseite informieren. Und das fand er skurril.
Muss man ja auch sagen, zu Recht, ne?
Ja, also ich finde, das lässt sich zumindest absolut hören. Was hat er jetzt gemacht? Wirklich ziemlich rigoros. Wie gesagt, nach einem Monat Amtszeit liegt der Referentenentwurf vor und gesagt, also 219a wird komplett abgeschafft. So. Und den Rest, da kommt jetzt auch kein Ersatz oder so, sondern er sagt eben, diese marktschreierische Werbung, die jetzt vielleicht der eine oder die andere befürchtet, die wird schon jetzt verhindert durch das Standesrecht der Ärztinnen und Ärzte. Ja, also konkret nennt er Paragraph 27 Absatz 3 der Berufsordnung der Landesärztekammern. Ja, und da steht auch explizit drin, berufswidrige Werbung ist untersagt und das ist insbesondere dann der Fall, wenn es eine anpreisende, irreführende oder vergleichende Werbung gibt.
Hältst du das für vergleichbar mit dem 219a?
Also ich muss offen gestehen, ich finde das erstmal schlüssig. Also es ist natürlich nicht vergleichbar sozusagen, weil es kann es ja auch gar nicht sein, denn der 27 Absatz 3 soll ja nicht Informationen generell verbieten, sondern eben nur diese marktschreierische Werbung. Also um das vielleicht mal deutlich zu sagen, ne, wo da die Argumentation und die Kritik herkommt. Wir haben zum Beispiel ein Interview in der FAZ gehabt, am Montag war es, lege ich auch gerne mal in die Shownotes, das war mit Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU, die ist die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag, die fürchtet eben, dass künftig für Schwangerschaftsabbrüche in den sozialen Medien zum Beispiel geworben wird, und zwar so wie Schönheitsoperationen jetzt auch. Ja, das war so ihr Bedenken. Ich muss offen gestehen, ich finde, der 27 Absatz 3 der Berufsordnung würde das schon abdecken. Ich glaube nicht, dass wir hier tatsächlich auch ethisch, kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass es Ärztinnen und Ärzte gibt, die diesen Weg gehen und dass die tatsächlich mehr und anders dafür werben als nur mit nüchternen Beschreibungen. Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Deswegen wäre mein Petitum, oder könnte ich mir gut vorstellen, dass es in der Tat ausreicht. Hast du da Bedenken?
Also es gibt ja auch manchmal so ein bisschen dieses Argument, na ja, das ist halt nur Berufsrecht und die sind irgendwie, dann steht man vor der Ärztekammer und nicht vor dem Staat und so. Ich sehe das eigentlich auch eher weniger als Risiko, zumal es ja auch tatsächlich in den vergangenen Jahren so ist, dass man tatsächlich eher weniger Ärztinnen und Ärzte gefunden hat, die überhaupt Schwangerschaftsabbrüche vornehmen wollen. Und zwar auch mit dem Argument, na ja, wir setzen uns doch hier nicht diesen sogenannten Lebensschützern aus, die uns angreifen sozusagen. Also ich glaube eigentlich nicht, dass das jetzt die Sorge sein muss, dass Ärzte da waren, sie nicht vorpreschen und irgendwie in schrillen, mit grellen Farben für Schwangerschaftsabbrüche werben, zumal ja es auch sozusagen dann innerhalb der Ärzteschaft Probleme geben könnte. Ja. Ne, das ist ja auch ein wettbewerbsrechtliches Thema. Also das heißt, wenn ein Arzt feststellt, dass eine Ärztin nebenan da irgendwie in einer, ich sag mal, marktschreierischen Art dafür wirbt, dass sie Abtreibungen vornimmt, dann wird auch dieser Arzt sich beschweren. Also ich glaube eigentlich auch, dass dieses berufsrechtliche Konstrukt bei den Kammern da angesiedelt, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie in der Anwaltschaft, dass das ganz gut funktioniert und dass da auch die gegenseitige Kontrolle durchaus ganz gut funktionieren kann. Vielleicht sollte man eben nochmal sagen, was auch eben diese Sorge ist, die unter anderem Elisabeth Winkelmeier-Becker in dem Interview in der FAZ geäußert hat. Es geht ja immer darum, dass sich die öffentliche Wahrnehmung dann verändert. Also dass irgendwann dieses Gefühl sich einstellt, dass Schwangerschaftsabbruch ein alltäglicher, der Normalität entsprechender Vorgang sei.
Ja,
und ich halte es, also ich, wie gesagt, man weiß natürlich nicht, wie es weitergeht, aber nach dem, was ich auch so aus der Ärzteschaft höre, von Gynäkologinnen und Gynäkologen höre, ist es, glaube ich, nicht das, was man im Moment befürchten muss, weil es eben eher zu wenige Ärztinnen und Ärzte gibt, die überhaupt Abbrüche vornehmen möchten, als zu viele, und man sich da jetzt wahnsinnig Sorgen machen müsste, dass das da plötzlich werbungsmäßig durch die Decke geht und wenn ich Schwangerschaftsabbruch google, dann irgendwie ich plötzlich da 10 Anzeigen finde, die mich quasi dazu einladen, jetzt doch mal bitte meine Schwangerschaft abzubrechen. Halte ich für dich sehr realistisch.
Und auf der anderen Seite gibt es auch bei Frauen, die sowas durchleiden und durchführen lassen wollen, ja auch schwere Gewissenskonflikte. Ne? Also ich kann das natürlich jetzt bei weitem nicht für alle sagen, aber alles, was man immer dafür zu hört, ist das natürlich, dass ein wirklich sehr schwerer Prozess ist, eine sehr schwere Entscheidung, die sich viele auch wirklich nicht leicht machen. Und nicht umsonst hat ja der Gesetzgeber hier auf einem Informations- und Beratungsmodell sich zurückgezogen, also schon auch in den 90er Jahren, als es diesen berühmten Abtreibungskompromiss sozusagen gab. Da war ja das zentrale Argument, wir wollen das dem Gewissen der Frau überlassen, die sich umfassend beraten muss darüber und die eben eine ordentliche Abwägung durchführen lassen muss. Ne? Und das sind, finde ich, so Pfeiler, die total sinnvoll sind und die, glaube ich, auch sehr in der Praxis sich durchaus bewährt haben. Also jedenfalls verweist auch das Bundesjustizministerium auf die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche, die seit 1996 erheblich zurückgegangen sind, ne? Von, also um mal die Größenordnung zu nennen, von 130.000 roundabout im Jahr 1996 auf knapp 100.000 im Jahr 2020. Ja.
Aber das ist ja jetzt auch quasi das Argument der Gegenseite in Anführungszeichen. Denn die sagen ja, wenn ich jetzt den 219a einfach streiche, ersatzlos, dann gerät dieses ganze System, das das Bundesverfassungsgericht mit seinen zwei wirklich berühmten und bahnbrechenden Entscheidungen, Schwangerschaftsabbruch 1 und 2, die zweite war dann im Jahr 1993, getroffen hat, dieses austarierte System könnte dann eben sozusagen verloren gehen und quasi kippen. Also zulasten des Schutzes des ungeborenen Lebens. Damals hat das Bundesverfassungsgericht so das Untermaß definiert. Und da sagen jetzt eben vor allem natürlich die Union und so weiter, die sagen jetzt, dieses sehr austarierte System könnte dann nicht mehr funktionieren.
Herr Buschmann sieht das naturgemäß anders, sagt, das ist eben, der 219a ist eben keine Säule dieses ganzen Systems, sondern kann eben auch gut entfallen, und zwar ersatzlos entfallen. Das ist eben seine Argumentation. Er rechnet nicht damit, dass das tatsächlich so ein alltäglicher Eingriff wird. Wird man abwarten müssen, ne? Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das wirklich für alle betroffenen Frauen so eine grundlegende Entscheidung ist, dass man die sich nicht notgedrungen sehr einfach macht. Aber wird man sehen.
Wie siehst du das denn juristisch? Also meinst du, wenn man nur den 219a rauskickt, dass da quasi dieses System, was dann nach den Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen entwickelt wurde, das du ja vorhin schon dargestellt hast, also grundsätzlich ist es zwar rechtswidrig, einen Abbruch vorzunehmen, aber es wird dann eben quasi binnen 3 Monaten nicht bestraft, mit dem Beratungsmodell, das verpflichtend vorgeschaltet wird. Meinst du, dass sich dieses System verändern würde, nur durch die Streichung des Werbeverbots für Ärztinnen und Ärzte?
Nee, also wie gesagt, ich finde das schlüssig, was da aus dem Bundesjustizministerium kommt, dass sie eben sagen, also auf den 219a kommt es hier gar nicht an, weil es ja genug Informationen gibt im Netz, sozusagen, warum sollen nicht ausgerechnet die doch die meisten und die besten Informationen haben, nicht auch noch ihren Teil dazu beitragen. Ich sehe da ehrlich gesagt kaum eine Veränderung. Ja? Also insofern interessanter wird es, wenn das passiert, was sonst noch im Koalitionsvertrag steht, da ist ja sehr grundsätzlich die Rede davon, dass man überlegt, den Schwangerschaftsabbruch neu zu regeln und ihm aus dem Strafrecht rauszunehmen und anders zu gestalten. Wie dieses anders aussehen kann, weiß man noch überhaupt nicht. Aber diese Möglichkeit gibt es ja grundsätzlich. Die hat auch wohl das Bundesverfassungsgericht nicht in Frage gestellt. Das ist jetzt aber im Moment die Situation, in der wir haben, dass es eben im Strafrecht geregelt ist, muss aber nicht auf alle Zeit so bleiben. Das in der Tat wäre ein größerer Eingriff, denke ich.
Hältst du es denn im Moment für, naja, ich will jetzt nicht notwendig sagen, aber vielleicht schlau, dass man so ein aufgeheiztes Thema am Anfang der Legislaturperiode auf den Tisch packt? Also es gibt ja jetzt einmal die juristische Dimension, ne? Kann man sich jetzt irgendwie fragen, würde das vom Bundesverfassungsgericht halten? Ja, vermutlich schon. Aber wie beurteilst du denn die gesellschaftliche Diskussion? Denn gerade bei diesen Themen, ich sag mal, am Anfang und Ende des Lebens, haben ja die allermeisten Menschen eine sehr klare Meinung. Und jetzt gerade im Moment ist das Thema Diskussionskultur ja vielleicht nicht so hochgehängt in Deutschland, oder was meinst du?
Ja, aber davon, ehrlich gesagt, kann man sich natürlich als Bundesregierung gar nicht leiten lassen, denn sonst könntest du die Regierungsarbeit einstellen, ne? Ob es jetzt Klimaschutz ist oder auch Covid-19, da kommen wir ja auch gleich nochmal dazu. Also das ist dann wirklich ein unsicheres Terrain. Ich würde sagen, was interessant daran ist, ist, dass ja Justizminister Buschmann schon sehr deutlich gemacht hat, dass sein erstes Projekt ist. Es ist ehrlich gesagt natürlich auch ein relativ einfaches, den einfach ersatzlos zu streichen. Ne? Da gehört jetzt auch nicht viel dazu, das zu tun. Deswegen hat das auch vorangestellt. Aber das verbindet sich ja viel mehr damit. Ne? Wir haben es auch schon früher in Podcasts besprochen, dass jetzt offensichtlich die Ampelkoalition angetreten ist, das Familienbild oder auch gesellschaftlich so einiges zu ändern und die Gesellschaft moderner zu gestalten. Ja, auch durch die Verantwortungspartnerschaft, die es da geben soll, durch verschiedene Lockerungen, die es überhaupt im gesellschaftlichen Umfeld geben soll. Ne? Da ist das sozusagen ein erster Baustein und da natürlich dann das einfachste Vorhaben. Und dann kann ich total nachvollziehen, dass man das vom Tisch haben möchte. Und wie gesagt, ich sehe auch die große tatsächliche Veränderung nicht wirklich. Also schwieriger wird es wirklich und die Diskussionen werden heißer, wenn man den 218 StGB tatsächlich anfasst, also die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruches. Das wird nochmal eine größere Reform, aber die wird auch noch dauern und da werden wir dann, da müssen wir uns vertagen, bis es dann überhaupt soweit ist.
Genau, ja? Wenn die überhaupt kommt, weil es kam ja gerade eben nicht so in den Koalitionsvertrag rein, das kommt jetzt alles aus dem Strafgesetzbuch raus, sondern da wird jetzt erstmal nur eine Kommission eingesetzt, die das prüfen soll.
Ja. Gut, aber dann wäre doch zu diesem Punkt alles gesagt. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon bei unseren Nachträgen. Ist es so?
Das ist so, aber die sind in dieser Woche, finde ich, relativ spektakulär, vor allem zum Hashtag Genesenenstatus, der ja gestern bei Twitter total durchgestartet ist.
Ja.
Denn der Genesenenstatus wurde verändert und irgendwie hat es keiner gemerkt.
Ja, und zwar schon vergangenen Freitag und ist jetzt seit Anfang der Woche tatsächlich auch in den Medien angekommen, wird da immer stärker diskutiert. Wir erklären mal ganz nüchtern zunächst mal, worum es eigentlich geht. Es geht um einerseits übrigens den Genesenenstatus und den Impfstatus. Bei beiden haben sich konkrete Änderungen ergeben, sowohl praktisch als auch in der Gesetzessystematik. Vielleicht fangen wir mit dem einfachsten mal an. Also alle Genesenen, die Covid-19-Erkrankung überstanden haben, können sich jetzt auf diesen Status eben nur noch 90 Tage, also 3 Monate lang berufen. Bisher waren es volle 6 Monate. Ne? Das war ja auch das, was wir immer wieder gesagt haben. Ne? Also das ist relevant zum Beispiel für die 2G, für die 3G-Regelung, wo immer nicht nur Geimpfte, sondern auch Genesene besondere Vorteile haben, spielte dieser Genesenenstatus eine Rolle. So, und da das Ganze ist eben geregelt in der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, die du uns ja dankenswerterweise, liebe Pia, schon in Folge 192 näher gebracht hast.
Es ist im Moment wirklich eines meiner Lieblingsregelungsinstrumente, das irgendwie kein Mensch kennt, obwohl es wirklich unser Leben bestimmt. Das ist ganz absurd.
Ja, und letztendlich ist, vielleicht um das mal kurz zu erklären, das ist eine Verordnung, die irgendwie sehr einleuchtet, die im Grunde genommen nichts anderes tut, als Ausnahmen festzulegen von den Corona-Maßnahmen, wie sie in Paragraph 28 folgende Infektionsschutzgesetz schon festgelegt sind, die dann in den Landesverordnungen noch weiter ausgeführt werden. Und wie gesagt, da gibt es ja immer die Möglichkeiten für Geimpfte und Genesene und mitunter auch für Getestete, von Ausnahmen zu profitieren. Und das ist in dieser Verordnung geregelt. So, und was ist nun passiert? Sie wurde extrem flexibilisiert, so möchte ich es mal sagen. Ja?
Also, es ist sehr freundlich formuliert.
Ja, es stand sehr konkret drin, was unter einem genesenen Status zu verstehen ist, nämlich konkret die 6 Monate. Die sollten eigentlich angepasst werden. Das war der Grund, warum das auch vergangene Woche in den Bundesrat ging, um das europäisch anzugleichen an 180 Tage. Also offensichtlich auf europäischer Ebene rechnet man eher in Tagen als in Monaten. Und da war eigentlich auf dem Plan, das Ganze anzupassen von 6 Monate auf 180. Das wäre jetzt keine große Änderung gewesen, kann man sich ja leicht ausrechnen. Das ist ziemlich nah dran. Was aber stattdessen passiert ist, ist eben, dass jetzt künftig keine konkrete Zahl mehr in dieser Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung steht, also konkret in Paragraph 2, sondern dass das verwiesen wird auf die Webseite des RKI. Und das RKI, also das Robert-Koch-Institut, also eine staatliche Behörde, entscheidet jetzt darüber, wie lange man als Genesener gilt. So, und das sind eben nicht mehr die 6 Monate oder die 180 Tage, wie ursprünglich avisiert, sondern inzwischen nur noch 3 Monate. Begründet wird das eben mit der Tatsache, dass wir jetzt neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben im Zusammenhang mit der neuen Virusvariante Omikron. Und da eben davon auszugehen ist, dass man sich auch früher wieder anstecken kann, dass der Schutz durch eine Infektion nicht mehr ganz so lange hält, analog übrigens zu den Impfungen, dass man deswegen davon ausgeht, dass der Schutz schon nach 3 Monaten verschwindet und deswegen hat man jetzt die 3 Monate eingesetzt. So kam die Verkürzung zustande.
Genau, also um es nochmal klar zu machen, die 3 Monate hat das RKI eingesetzt. Ne? Darüber wurde nicht irgendwo entschieden auf politischer Ebene, sondern am Freitag hat der Bundesrat auch noch bekannt gegeben, es gibt eine Verkürzung von 6 Monaten auf 180 Tage. Und am Samstag hat dann das Robert-Koch-Institut sozusagen auf, ich weiß nicht, ob auf eigene Faust, aber jedenfalls das Robert-Koch-Institut hat auf seiner Webseite veröffentlicht, es gibt jetzt eine Verkürzung nicht mehr von 180 Tagen, sondern nur noch von 90 Tagen, also nur noch 3 Monate.
Was in der Praxis natürlich einen riesen Unterschied macht, ne? Also das muss man ja vielleicht nicht besonders erklären, denn alle, die sich vor, ich würde sagen Oktober, ne, roundabout, also die im Sommer krank geworden sind und jetzt gehofft haben, vielleicht noch sozusagen von ihrem genesenen Status zu profitieren, können dies nun nicht mehr. Das wird schon ordentlich viele Leute betreffen. Ne? Also man weiß noch nicht, wie viele, aber ein paar Millionen werden es schon sein. Kann man sich vorstellen.
Ja, ist halt schon blöd, wenn man jetzt in Urlaub fahren wollte und dann erfährt man halt montags aus der Presse, dass da irgendwie die Regelungen sich geändert haben. Das ist schon unerfreulich.
Zur Vollständigkeit darf ich noch erwähnen, dass das gleiche Prinzip gilt nun, und da wird es auch heikel, und hochinteressant, für den Impfstatus, ne? Weil da gab es eben auch die Regelung, auch in dieser Corona-Ausnahmenverordnung, Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung, war eben auch festgelegt, ab wann man quasi als vollständig geimpft gilt. Das hatten wir auch schon lange durchexerziert, ne? Also nach 2 Impfungen normalerweise mit den mRNA-Impfstoffen. Bei Johnson & Johnson reichte nur einer. Und das hatten wir ja hier auch in der Tat schon öfter besprochen im Podcast, ne, dass wir ja schon gemutmaßt haben, dass diese 2G-Plus-Regelung darauf zielt, diesen Impfstatus ein bisschen zu modifizieren und auch die Bevölkerung vorsichtig darauf vorzubereiten, dass es demnächst wahrscheinlich eine Änderung geben wird, dass man nämlich eine 3. Impfung braucht, eine Auffrischungsimpfung, um als vollständig genesen zu gelten. So, und das Interessante daran ist, vollständig geimpft, nicht vollständig genesen. Das wäre auch nochmal eine schöne Unterkategorie, die vielleicht auch irgendwann nochmal kommt.
Aber gab es denn jetzt beim Paul-Ehrlich-Institut, auf das ja beim Thema Impfungen verwiesen wird, auch schon Änderungen seit der Änderung der Maßnahmenverordnung?
Genau, also um das nochmal deutlich zu sagen, also das war bisher eben in dieser Verordnung geregelt. Jetzt wird nicht aufs RKI verwiesen, sondern konsequenterweise aufs Paul-Ehrlich-Institut. Das heißt, die klären jetzt, wer vollständig geimpft ist. Und da ist deutlich zu lesen, wer, das betrifft jetzt alle, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden. Da galt es ja bisher, dass eine Impfung reicht. Und nun legt das PEI, also das PEI, wie es immer so schön genannt wird, also das Paul-Ehrlich-Institut, hat eben jetzt festgelegt, dass es 2 Impfungen sind. So, es gibt noch keine Änderungen bezüglich der mRNA-Impfstoffe. Also da steht jetzt überall in dieser Reihe eine 2. Das heißt, 2 Impfungen sind notwendig, um vollständig geimpft zu sein. Wird das schön aufgelistet nach den einzelnen Impfstoffen. Da steht überall noch eine 2. Aber es wäre ja denkbar, dass sich daraus bald etwas anderes ergibt und da demnächst eine 3 steht. Und zwar, wenn immer das Paul-Ehrlich-Institut das für nötig hält. Und da möchte ich übrigens mal sagen, da habe ich heute mal aus reinem Interesse beim Paul-Ehrlich-Institut angerufen, um zu fragen, wann es denn jetzt nun soweit ist, also wann die entscheiden, dass der Impfstatus sich ändert. So, und dann bekommt man erstmal eine sehr verzweifelte Ansage von den Pressedamen, die, also auf, wo man nicht aufs Band sprechen kann, sondern wo einfach drin steht, bitte schreiben Sie uns eine E-Mail, wegen Überlastung sind wir quasi, ist die Pressestelle beschlossen, ja. Und wenn man dann eine sehr konkrete Frage hinschickt, nämlich, also, wann ist damit so, ist schon im Gespräch, das zu ändern, also von 2 Impfungen auf 3? Und wenn ja, wenn ist damit zu rechnen, dann bekommt man eine automatische Antwort vom Paul-Ehrlich-Institut, die einen wirklich ellenlang interessante Dinge beschreibt, aber natürlich in keiner Weise auf die konkrete Frage eingeht, ne? Und hier ist einfach, die retten sich dann auch darin, ja, wichtiger Hinweis, Stand 17.01.2022, also das ist jetzt leider auch schon vorgestern gewesen, und fängt gleich an, Interviews gibt ausschließlich der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Und dann, wir bitten um Verständnis, dass die wenigen Zeitfenster, die dafür zur Verfügung stehen und so weiter und so fort, ne, wir prüfen jede Anfrage, und ebenso steigt täglich die Zahl der teils mehrteiligen Anfragen, Klammer auch so auch von mir, Klammer zu, ja, wo man einfach so die Verzweiflung rauslesen kann. Das tut mir wirklich auch von Herzen leid, aber man wird sehen, dass dieses System an seine Grenzen stößt. Das ist mal meine sehr vorsichtige Prognose. Bin gespannt, wie es weitergeht. Aber so ist im Moment tatsächlich die Sachlage.
Ja, ich muss sagen, ich bin da ein wenig sprachlos. Also die wunderbare Professorin Andrea Kiesling hat das bei Twitter mal wieder so schön sachlich, wie es ihre Art ist, zusammengefasst und hat geschrieben, es ist widersprüchlich, dass Bundestag und Bundesrat erst ihre Einbeziehung forderten, dann aber später einer Verordnung zustimmen, die solche dynamischen Verweise enthält. Ich finde, das ist noch irgendwie, milde ausgedrückt, weil ich finde das jetzt mal völlig unabhängig von jeder juristischen Bewertung, zumindest kommunikativ äußerst fragwürdig. Genau wie du sagst, Corinna, es ist nicht die Aufgabe des RKI oder auch des PII, den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland zu erklären, warum jetzt plötzlich die Quarantäne kürzer ist, warum plötzlich nur noch 3 Monate irgendwie als genesen gilt oder warum der Impfstatus von Johnson & Johnson Geimpften sich plötzlich verändert hat, sondern das ist Aufgabe der Politik, das erstens zu entscheiden und zweitens zu kommunizieren. Und ich bin total bei dir, spätestens in der auf der Kommunikationsebene wird das brutal scheitern, wenn man das dem RKI und dem PEI zuschiebt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie damit glücklich sind. Also um das vielleicht auch nochmal deutlich zu sagen, es gibt natürlich jetzt auch schon Juristen, die anzweifeln, dass das so seine Richtigkeit hat. Zum einen wird die Normklarheit da in Frage gestellt, ne? Normen, Vorschriften sollen in sich schlüssig sein, so aus denen soll klar hervorgehen, woran man sich zu halten hat. Da kann man noch argumentieren, naja, Verweise sind jetzt nicht ungewöhnlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist doch hier, und da kommt jetzt die Wesentlichkeitstheorie ins Spiel, doch um ziemlich wichtige Dinge handelt, die tatsächlich, also irgendein legitimiertes Organ doch vielleicht klären sollte.
Und normalerweise fragt man sich ja bei der Wesentlichkeitstheorie, also die besagt, dass eben wesentliche Entscheidungen, die wesentliche Konsequenzen haben, der Gesetzgeber selbst treffen muss. Da macht man sich normalerweise Gedanken darüber, dass diese Entscheidungen nicht auf die Exekutive verschoben werden dürfen und nicht auf die Wissenschaft.
Ja, hier ist es sozusagen Wesentlichkeitstheorie, ne? Wir haben es ja hier schon mit Verordnungen zu tun, ne? Also das heißt, es ist ja schon delegiert vom Gesetzgeber, vom eigentlichen Parlament hin zur Regierung, zu der Bundesregierung und den jeweiligen Landesregierungen. Und die delegieren das nochmal. Also das ist schon, also sehr ungewöhnlich. Ich bin tatsächlich,
ja, und ich finde das auch wirklich sehr erstaunlich, muss ich sagen, dass man der Wissenschaft diese Verantwortung überträgt, weil es ist natürlich total richtig und nicht, dass das jetzt irgendwie an den falschen Hals kriegt, dass man die Wissenschaft befragt, ne, zu den Grundlagen von Entscheidungen, zu den Fakten, die angeben können, und zu den Annahmen, weil manchmal ist es ja einfach nicht mehr als das. Aber die Entscheidung selbst auf die Wissenschaft zu übertragen, praktisch ohne Kontrolle und indem dann einfach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Webseite etwas Neues veröffentlichen, was halt Auswirkungen hat, und zwar massive Auswirkungen auf alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, finde ich echt hanebüchen. Tut mir wirklich leid, also ich bin etwas fassungslos.
Ja, also ich bin auch gespannt, wie weit sowas dann noch trägt, ja, und ob es nicht noch eine Rolle rückwärts gibt. Ich würde sagen, wir belassen es erstmal dabei. Wir haben noch andere Themen, die wir anreißen wollen, aber wir gucken definitiv weiter rauf. So, du hast jetzt noch weitere Nachträge zu vergangener Woche, ne?
Ja, eigentlich vor allem einen. Ich muss eine Klarstellung machen. Da gab es Anfragen von Hörerinnen und Hörern. Ich habe mich da in der vergangenen Woche vielleicht missverständlich ausgedrückt, als ich gesagt habe, mein halber Freundeskreis müsste sich ja schon ständig absondern, weil die Corona-Warn-App ja mittlerweile irgendwie gefühlt permanent rot ist. Also es ist nicht so, natürlich nicht, dass man in Quarantäne muss, wenn die Corona-Warn-App rot leuchtet. Der offizielle Ratschlag der Bundesregierung ist natürlich schon, dass man dann Kontakte meidet und vor allem, dass man einen Test macht. Am besten nicht nur einen Selbsttest, sondern einen professionellen Antigen-Schnelltest. Das hält auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach für einen ganz wichtigen Baustein zur Pandemiebekämpfung, dass man da schon auf die Corona-Warn-App hört. Aber es ist nicht so, dass man in Quarantäne muss, sondern es ist einfach nur so, dass der Freundeskreis von Pia Lorenz ein sehr, sehr braver Freundeskreis ist. Und die meisten Menschen, wenn da die Warn-App sehr rot blinkt, dann einfach freiwillig sagen, so Leute, ich lasse mich jetzt erstmal testen, heute Abend sehen wir uns nicht und dann schauen wir mal, ob wir uns in 3 Tagen sehen. Mhm. So.
Also schöne Grüße an den sehr vorbildlichen Freundeskreis von Pia Lorenz an dieser Stelle.
Gut, das werden sie jetzt alle gehört haben. Die hören uns natürlich alle zu.
Ja, auch das ist wiederum sehr vorbildlich. So, und ich möchte jetzt, ich muss auch noch was korrigieren, ne? Warst du mit dem schon durch, ja, ne?
Ich bin durch, mehr gibt es nicht mitzuteilen.
Weil ich muss offen gestehen, bei mir ging natürlich auch ein bisschen was durcheinander, ne? Vergangene Woche, das lässt sich leider auch nicht ganz vermeiden, denn wir arbeiten ja hier weitgehend ohne Skript, also die wichtigen Details schreiben wir uns natürlich auf, aber es ist nicht bei weitem nicht so, dass wir hier die ganze Zeit vom Blatt ablesen und dadurch, dass man frei spricht, kommt das eine oder andere auch mal durcheinander. So, und bei meinem gerechten Urteil der Woche. Und da habe ich in diesem Zusammenhang eben darüber gesprochen, dass es hier um eine Diskriminierung geht. Ich will den Fall jetzt natürlich nicht nochmal aufrollen, ne? Aber jedenfalls war das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gefragt. Und da ging es natürlich nicht um eine Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung, also die Frage, ob jemand homosexuell oder heterosexuell oder wie auch immer ist, sondern es ging um eine Diskriminierung wegen der sexuellen Identität. Das ist dort auch ausdrücklich so festgelegt. Das ist das eine. Und dann habe ich natürlich in meinem Wahn auch noch von transsexueller Person geredet und gemeint war auch hier natürlich wieder die Identität, ja, also als Mann oder Frau oder non-binär oder so weiter, ja, also das wollte ich jetzt einfach nur mal klarstellen. Ich gebe auch offen zu, ich bewege mich da einfach noch auf unsicherem Terrain und freue mich aber immer, wenn mir dann so eine Dinge mitgeteilt werden. Es war auch diesmal wieder Hörerin im sehr freundlichen Ton und sehr aufgeklärt und das fand ich, ehrlich gesagt, bringt mich immer weiter und da sage ich immer gerne mehr davon. Das finde ich auch so hochinteressant. So, und jetzt habe ich noch ein letztes, nämlich wir wollten doch eine Abstimmung über die Reform des Jurastudiums mal auf die Sprünge helfen. Nicht, dass man das müsste, da wird ja schon auf Twitter Werbung für gemacht und das wollten auch wir hier tun. Das hört sich nach einer sehr interessanten Sache an für alle die, die Jura studiert haben oder auch das ganze Studium schon hinter sich gebracht haben mit mehr oder weniger Verzweiflung. Da wissen wir ja nun alle, dass das dringend reformbedürftig ist, dieses Studium, ja, aber diese Reformchen, die es da in der Vergangenheit gab, haben ja nicht dazu geführt, dass da sich tatsächlich viel geändert hat. Und deswegen gibt es jetzt einen Verein von jungen Juristinnen, die sich diesem Diskurs jetzt mal strukturiert widmen wollen und jetzt damit beginnen, mal eine Abstimmung oder verschiedene Reformansätze zur Abstimmung zu stellen. Und das wollen wir natürlich hier auch unterstützen, sagen bitte, wenn Sie sich angesprochen fühlen, stimmen Sie mit ab. Wir tun den Link in unsere Shownotes und ich kann hier schon mal sagen, wer so fix ist, kann sich das hier auch gleich merken. Das ist nämlich www.jurreform.de. Abstimmung und Jurreform wird IUR und dann Reform geschrieben. Ja, aber eben alles nochmal in die Shownotes. Das dazu und jetzt kommen wir zu unserem geliebten gerechten Urteil. Was hast du da, Pia?
Das gerechte Urteil dieser Woche kam gestern und zwar vom Arbeitsgericht Köln. Es ist ein Gericht, das es nicht alle Tage in die Medien schafft. Gestern ist das geschehen und man muss schon sagen, es geht um die Justiziarin des Erzbistums Köln, die gegen ihre Kündigung geklagt hat. Man könnte jetzt mal zuallererst auf den Gedanken kommen, dass das Erzbistum Köln doch vielleicht andere Sorgen haben könnte. Aber auch arbeitsgerichtliche Verfahren muss man führen. Und ich glaube, das, was das Arbeitsgericht Köln zu entscheiden hatte, war mit Sicherheit nicht das, worum es am Ende wirklich ging. Aber vor Gericht ging es um einen rückenschonenden Bürostuhl. Und das ist jetzt kein Scherz. Die Justiziarin des Erzbistums Kölns hatte, als die Pandemie losging und Homeoffice angesagt wurde, ihren rückenschonenden Bürostuhl mit nach Hause genommen. Das muss also im Jahr 2020 gewesen sein. Im Juli 2021 hat sie ihre fristlose Kündigung bekommen, mit der Begründung, sie habe eben diesen rückenschonenden Stuhl mit heimgenommen.
So. Darf ich mal kurz fragen, hatte das mit dem Homeoffice zu tun oder wie war das?
Genau, also die sind, das Erzbistum hat gesagt so, also hat nicht gesagt, ich ordne mal an, dass alle ins Homeoffice gehen, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber sie haben gesagt, bleibt mal lieber im Homeoffice. Sie haben es aber gleichzeitig offenbar nicht so richtig auf die Kette gekriegt, die Leute im Homeoffice alle auszustatten. Und dann hat diese Justiziarin, also die Leiterin der Stabsstelle Recht, hat gesagt, okay, ich nehme den Stuhl dann irgendwie mit nach Hause. So, und das war dann jetzt zumindest offiziell der Grund für ihre Kündigung, außerordentliche Kündigung im Juli 2021. Ich habe leider keine Background-Infos, obwohl das Verfahren in Köln stattgefunden hat, muss ich sagen. Im Sommer 2021 ist nämlich die Justiziarin auch noch für dauerhaft dienstunfähig erklärt worden und in den Ruhestand versetzt worden. Auch dagegen ist die Frau vorgegangen, die offensichtlich schon seit Sommer 2020 auch nicht mehr im Büro aufgelaufen ist. Wie gesagt, es ging aber offiziell um einen Bürostuhl. Und da hat dann tatsächlich das Erzbistum auch argumentiert, der Bürostuhl habe aber einen erheblichen Wert gehabt. Und außerdem hätte die Justiziarin sich ja kurz nachdem sie den Bürostuhl mit nach Hause genommen hat, krank gemeldet. Wahrscheinlich war dann das Argument, dann braucht man ja auch keinen Bürostuhl oder so. Das hat jetzt die Kammer beim Arbeitsgericht nicht so überzeugt. Sie haben gesagt, das ist natürlich eindeutig eine Pflichtverletzung. Man kann nicht einfach Büromobiliar mit nach Hause nehmen. Könnte theoretisch auch eine Kündigung begründen, aber nicht unter diesen besonderen Umständen, denn das Erzbistum hatte ja Homeoffice immerhin dringend empfohlen und hat dann die notwendige Ausstattung nicht zur Verfügung gestellt. Und dass es da irgendwie turbulent zugegangen sei, wie der WDR berichtet hat, dass das Erzbistum Köln das so ein bisschen als Argument angeführt hat, hat das Arbeitsgericht jetzt nicht überzeugt. Da haben sie gesagt, das kann auf keinen Fall eine außerordentliche Kündigung begründen. Sie haben auch die Versetzung der Justiziarin in den Ruhestand für unwirksam erklärt, weil man da nicht den notwendigen medizinischen Sachverstand eingeholt habe. Das heißt, das Erzbistum muss jetzt jedenfalls mal 55.000 Euro Gehalt nachzahlen, quasi von August 2021 bis Januar dieses Jahres.
Das vergisst man immer in diesem Zusammenhang, ne? Ja.
Genau. Warum schafft das ganze Verfahren es überhaupt in die Medien? Natürlich, weil es da eine brisante Komponente gibt, denn diese Juristin hatte gesagt, ich möchte nicht nur gerne meine 55.000 Euro, weil meine Kündigung unwirksam war und meine Versetzung in den Ruhestand gerade mal erst recht, sondern sie hat gesagt, ich hätte gerne auch noch 50.000 Euro, weil sie sich mehr als 10 Jahre lang unter anderem mit der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln beschäftigt hatte. Und mit dieser psychischen Belastung habe das Erzbistum sie allein gelassen. Ja. Da hat das Arbeitsgericht gesagt, dafür gibt es kein Schmerzensgeld. Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle sei notwendig gewesen und die Belastungen, die damit für die Arbeitnehmenden einhergehen, seien unvermeidbar. Und da finde ich jetzt, da kommt jetzt noch ein echt spannendes Argument. Die Justiziarin hätte sich, wenn sie eine Supervision wollte oder Schulungen oder so, um halt mit diesem psychischen Druck umzugehen, der dadurch entsteht, dass man sich permanent mit dieser Thematik befassen muss, da hätte sie sich selber drum kümmern müssen.
Ja. Das fällt dann nicht in die Kategorie gerechtes Urteil, ne? Das möchte ich vielleicht an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das finde ich schon wirklich heikel an diesem Urteilsspruch, weil man muss eben sagen, also selbstverständlich ist das belastend, selbstverständlich übrigens in Bezug auch auf den eigenen Arbeitgeber, ne? Die war ja sicherlich auch in einer brenzlichen Situation, wo es, ja, wir haben es alle jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie schwer sich auch die katholische Kirche generell damit getan hat.
Und das Erzbistum Köln ganz besonders.
Gerade
ich glaube, das,
das
darf man mal so deutlich sagen.
Ja. Also das ist wirklich irre heikel. Ich finde, das ist selbstverständlich eigentlich, dass der Arbeitgeber da Vorsorge trägt. Und gut, dass man das jetzt vielleicht nicht mit Geld abgeltet, ist vielleicht eine andere Sache, aber dann wiederum, wie denn sonst im Nachhinein, ne? Hätten sie mal früher drauf kommen
sollen. Also der Anwalt hat, ihr Anwalt hat genauso argumentiert und hat gesagt, es sei ja wohl die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers dafür zu sorgen, dass es da zum Beispiel eine Supervision gibt oder so, was jetzt ein normaler Umgang ja wäre, im Umgang mit so belastenden Dingen. Und hat das mit einem relativ schönen Zitat gemacht, finde ich. Der hat nämlich gesagt, es muss doch nicht der Arbeitnehmer einfordern, dass er eine trittsichere Leiter bekommt.
Ja.
Und dann hat das Arbeitsgericht, super, ne? Dann hat das Arbeitsgericht gesagt, und das finde ich echt eine krasse Antwort, diese Dame, die Klägerin eben, sei aber keine Malerin oder Lackiererin gewesen, sondern die Leiterin der Stabsabteilung Recht.
Ja.
Je höher eine Position angesiedelt ist, desto mehr Eigeninitiative und Selbstverantwortung erwartet man. Und das möchte ich unbedingt nochmal sagen. Wir halten ja die Kategorie gerechtes Urteil immer sehr offen. Manchmal machen wir ja auch ungerechte Urteile. Diesen Teil finde ich schon wirklich mehr als fragwürdig. Also zu sagen, dass man jetzt irgendwie, weil man Juristin oder Jurist ist, muss man sich selber um eine Supervision kümmern, was man als Malerin nicht gemusst hätte, finde ich schon echt einen schrägen Ansatz. Aber wisst ihr Bescheid, da draußen viele, viele Juristinnen und Juristen hören uns zu. Wenn ihr Kummer habt, geht mal lieber sicher und geht selbst zum Arbeitgeber und sagt mal, die Belastung ist hier ziemlich hoch.
Interessant. Mich würde jetzt an dieser Stelle auch interessieren, ob das Hörerinnen und Hörer anders sehen. Ne? Also gerne dann auch hier mit der entsprechenden Begründung uns eine kleine E-Mail schreiben. Ich sage es nochmal, einspruchpodcast@faz.de. Da wäre ja auch mal eine breitere Debatte möglich. Aber das war jedenfalls das gerechte Urteil der Sendung. Und das war doch dieser etwas längliche Podcast jetzt. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Freuen uns übrigens auch sehr über Feedback auf unserer Internetseite und im Apple Store oder wo immer man Podcatcher, wo man uns Bewertungen hinterlassen kann, Sternchen, was auch immer. Pia, auch.
Natürlich nur gute, ist ja klar.
Ja, auch dir herzlichen
Dank. Wir
wollen
eine gute Bewertung. Ich danke, Corinna. Hab draußen eine schöne und gute Woche.
Ja. Ciao, ciao. Schöne Restwoche. Tschüss.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.